Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier ist Dreipod, das Popkultur-Ranking im Podcast-Format.
Wir präsentieren euch jeden Monat unsere Top-3-Nominierung aus der Welt der Popkultur.
Wir nominieren reihum zu einem vorher festgelegten Thema, kennen aber untereinander die Top-3 der jeweils anderen im Vorfeld nicht.
Es geht um Musik und Interpreten.
Um Filme und Serien.
Um Hörbücher, Computerspiele, um popkulturelle Phänomene aller Art.
Wir sind
Micha,
Björn
und Daniel und wünschen euch gute Unterhaltung.
Muss ja.
Sehr gut. Das ist die richtige Einstellung. Herzlich willkommen bei Dreipod, eurem Popkultur-Podcast mit Ranking-Faktor. Mein Name ist Micha und, das Wichtigste zuerst, frohes neues Jahr, frohes neues 2025. Aber deswegen sind wir nicht hier, wir wollen ja zurückblicken. Und was war das für ein Jahr? Wir wissen es alle, traurigerweise war es ein Jahr, das leider geprägt war durch einen Mann, dessen Markenzeichen Fake News und Polemik ist und der mit seinen offenen Lügen zur Spaltung der Gesellschaft beigetragen hat wie kein zweiter. Aber genug von Björn.
What? Nein.
Fuck. That's bad. You're bad.
Nee, mal ganz im Ernst. Also 2024 war natürlich ein Jahr, in dem, ich meine, ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr habt es natürlich mitbekommen. Vor eurer Haustür in Deutschland ist ein Dreierbündnis in die Brüche gegangen, als eine dieser drei Parteien ihr wahres Gesicht gezeigt hat. Aber ich wollte ja nicht mehr über Björn reden.
Ist das krass. Im Intro zum neuen Jahr schon mal mit Trump und der FDP in einen Sack geworfen.
Ja.
Mal, wo ist das hier, dieser Verlassen-Button?
Da ist schon mal die richtige Stimmung.
Ich kann nur sagen, ja, ich habe die Zusammenarbeit mit euch beiden mir lange überlegt und es ist Operation D-Day.
Ja,
heute genau. Ist Operation D-Day.
Ja. Haben deine Praktikanten auch so ein Papier schon ausgefertigt? Das ist ja die wichtige Frage. Ja.
Offenes Schlachtfeld.
Hallo? Aber eines muss man mir zugestehen, ne? Also, wenn die FDP diese Pyramidenform irgendwo gelernt hat, dann noch bei dir, oder? Deine Podcast-Pyramide,
ja.
Hallo?
Ja.
Zufall? Fragezeichen.
Werden die jetzt ja eigentlich noch vernünftig anmoderiert oder reden wir
einfach
los?
Mal. Also, bringen wir ein bisschen Ordnung ein. Ne?
Okay.
Also, ich war ja gerade beim Jahresrückblick, ne? Und wir wollen natürlich nicht über die negativen Seiten des vergangenen Jahres sprechen, wenn es so viele positive gibt. Und wir wollen über Popkultur sprechen, weil ihr wisst ja, was wir für einen Podcast machen. Und wie jedes Jahr, also es hat ja schon Tradition bei uns, dass wir unsere persönlichen Popkultur-Highlights aus dem vergangenen Jahr nochmal Revue passieren lassen. Und hier natürlich in der gewohnten Form Top 3, Top 2, Top 1. Und diesmal ist alles möglich. Es können Songs sein, es können Filme sein, es können Konzertbesuche sein. Warum nicht mal Comics oder Bücher? Was zum Liebhaben.
Ja.
Und natürlich, ihr habt sie beide schon gehört, aber jetzt natürlich, Daniel hat sich ja gewünscht, nochmal eine richtige Anmoderation.
Ja,
ich mache das natürlich zum Glück nicht alleine, sondern mit meinen geschätzten, mal mehr und mal weniger geschätzten Mitstreitern. Der Mann, der zum Glück nur die Initialen mit Donald Trump teilt, der Daniel.
Hallo und frohes Neues.
Und der Mann, über den ich gerade so viel Böses erzählt habe, aber eigentlich, wie Nicole, will er eigentlich nur ein bisschen Frieden. Und er ist auch der Mann, der, wenn er seine Haare offen trägt, auch schon mal mit Jesus verwechselt wurde. Hallo Björn.
Frohes neues Jahr, Daniel. Frohes neues Jahr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja,
hallo Micha.
Daniel ist auch geklettert. Hallo Björn.
Sag mal, Micha, apropos Ampel aus, ist es ein gelber Hoodie, den du da trägst?
Es ist ein gelber Hoodie.
Okay,
ich habe hier auch noch
Alarm.
Hab auch noch, aber hier ist grün noch ein bisschen und rot, also finde ich wahrscheinlich auch noch.
Nicht hellblau und pink.
Daniel, du trägst blau insofern und ich auch.
Wow,
vielleicht
wow,
lassen
wow
wir die Farbenlehre heute
ja,
aus.
Genau.
Jetzt fällt mir der Björn auch noch in den Rücken. Ich dachte, ich springe dir beiseite. Ich dachte, wir machen hier so ein bisschen, bauen so ein kleines Bollwerk auf hier gegen diese Übergriffigkeiten, diese verbalen.
Schon brutal, ne?
Von unserem Lieblingsmoderator. Aber jetzt,
Weißt du, dass das passiert, wenn the Hate spreads, ne?
Ja.
Kommst hier mit Liebe rein und nach 2 Minuten bist du bereits im Hate-Modus.
Wie ist denn diese Werbung von Magenta oder sowas, ne? Willst du das wirklich teilen, Björn? Ne? Überleg's dir vorher, bevor aus deiner Nachricht irgendwie so ein Brandsatz wird. Aber der Zug ist ja auch schon abgefahren. Aber Björn, ich will mal was Versöhnliches bei dir versuchen. Wie fandest du denn den Popkultur-Jahrgang 2024?
Ja, wunderbar. Ich habe natürlich in Vorbereitung auf diese Folge bewusst hingeschaut, nicht, was man mehr oder weniger sonst ja so allgemein einfach mitnimmt oder immer mal wieder. Ich habe ja vom Besten gelernt. Also, guck mal, hier ist die Love von dir, Micha. und habe Anfang des Jahres bereits angefangen und durchgehend mir Notizen gemacht, um immer wieder Gedankenstützen zu haben. Was fand ich gut? Was ist besonders rausgestochen? Und ich fand es ganz schön schwer, am Ende auf eine Dreierliste zu kommen. Also das ist ein Zeichen für ein gutes Jahr.
Mal uns doch mal ein Bild. Wie kann man das vorstellen? Sitzt du auf der Couch dann mit deinem Klemmbrett und dem Zettel?
Ja, genau. So mehr oder weniger. Es ist ein digitaler...
mit einem Bleistift hinterm Ohr. So stelle ich mir dich gerade vor.
Genau. So oder so ähnlich ist es. Also ein virtuelles Klemmbrett und... dann höre ich einen Podcast, lese ein Buch, sehe eine Serie und denke, oh, ja, das ist so gut, das könnte da reinkommen. Am Ende pack schon mal auf den Parkplatz.
Daniel, wie war es bei dir? Hast du viele Notizen gemacht das Jahr über?
Ja, also direkt, wenn ich beim Konzert war, hat man mich eigentlich die ganze Zeit immer schreiben sehen. Also
am besten noch ein bisschen leiser sein, bitte. Ich muss mich hier konzentrieren.
Genau, Micha. Also mit so einer Kugelschreibermine, so einer halben abgeschnittenen Kugelschreibermine auf einem Kassenzettel. Kommt dir das bekannt vor? Da habe ich mir Notizen gemacht. Ne? Also während ich
doch krank. Krank ist das.
Krank ist das. Also erstmal allem voran. Warum ich diese Folge so gerne mag, es ist halt, man schaut halt selber mal so zurück, was hat man in diesem Jahr so gemacht, erlebt, wo war man so und erstmal so die Auseinandersetzung damit und eben diese Reise in die dann kürzere Vergangenheit, die gefällt mir immer wieder, das macht mir schon Spaß. Und ich glaube, ich bin dieses Jahr tatsächlich wieder ein ganz kleines bisschen vielfältiger in meiner Auswahl geworden, nachdem ich, wenn ich mich nicht irre, letztes Jahr, glaube ich, sogar 2 Konzerte nominiert habe, wird es dieses Jahr tatsächlich für 2024 etwas vielfältiger. Und so wie Björn, also natürlich nicht währenddessen, aber so wie Björn habe ich mir über das Jahr hinweg auch immer mal wieder dann so einen kleinen Merker irgendwo hingeschrieben und gesagt, ja, das war so cool, das ist auf jeden Fall schon mal ein Anwärter für die Top 3 dann Anfang 2025. So, Micha, und jetzt du.
Kugelschreiber. Wir haben, glaube ich, alle den gleichen Ansatz, dass wir tatsächlich schon während des Jahres überlegt haben. Also, weil die Folge, die wir jetzt machen, das ist ja eigentlich so die einzige, die gesetzt ist in unserem Dreipod-Kalender. Alles andere wird dann eher abgesprochen, mal ein bisschen längerfristig, mal kurzfristig. Aber das ist so eine Konstante, auf die wir uns verständigt haben. Und das finde ich auch mal spannend, weil wir sind ja, muss man ja zugeben, weil wir wirklich praktisch auch viel im letzten Jahrtausend mal unterwegs sind mit unseren Kategorien. Es ist wirklich mal ganz schön, wie Daniel gesagt hat, mal was Aktuelleres vorzustellen und dann auch eher nochmal diesen Empfehlungscharakter zu haben. Mhm. Untereinander, aber natürlich auch für alle Leute, die draußen zuhören.
Ja, also ja. Ich glaube, Empfehlung ist definitiv dabei, zumindest von meiner Seite. Ob ihr oder die Hörerinnen und Hörer denen folgt, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, aber es gibt da so ein paar Sachen, die kann ich schon ruhigen Gewissens empfehlen, ja.
Ich glaube, ihr könnt noch gar nicht ahnen, wie wichtig das Thema Empfehlung heute sein wird.
Er macht es wieder besonders spannend heute.
Spannend. Ja. Ja, wenn Björn schon spannend macht, dann kann ich vielleicht nachlegen, weil ihr habt ja schon im Intro unsere Regeln gehört, kennt ihr ja auch schon. Da ändert sich was. Also es ändert sich nicht alles, aber was sehr, sehr Entscheidendes. Neues Jahr, neue Regeln haben wir uns gedacht. Und ab der nächsten Folge wagen wir ein Experiment, was es so in der Geschichte dieses Podcasts noch nie gab. Ich will das jetzt nicht oversellen, aber es ist groß.
Ich habe Angst. Ja. Lasst euch überraschen.
Zu Recht, zu Recht. Alle dürften Angst haben, außer Björn. Warum das so ist, wie gesagt, am Ende der Folge. Feedback haben wir auch wieder dabei. Ja. Auch von einem Hörer haben wir uns besonders gefreut. Natürlich auch rechtzeitig abgegeben sein Feedback zu seinen persönlichen Popkultur-Highlights 24. Also da könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Und dann, wenn ihr nicht noch irgendwas zu sagen habt, dann können wir auch schon loslegen mit der Top 3. Es beginnt der Daniel.
Ach, das geht ja schön schnell heute. Also 2024 war auch bei mir mal wieder ein sehr buntes popkulturelles Jahr. Und wie ich das gerne mache, möchte ich erneut eine Lanze für Videospiele brechen. Bei mir auf Platz 3 ist das Videospiel Balatro. Jetzt erstmal so, hä, was meint er? Muss ich erklären. Also Balatro, also ich muss auch dazu sagen, ich weiß jetzt nicht, welche Silbe ich betone. Ob nun Balatro oder Balatro, ich habe mich für Balatro entschieden. Ich weiß nicht mal, woher dieser Name kommt. Balatro ist ein Roguelike-Deck-Building-Poker-Videospiel.
Ah, du hattest mal erzählt davon.
Davon Stimmt. hatte ich dir mal berichtet, lieber Björn. Also vielleicht nochmal ganz kurz für die Nicht-Gamer da draußen. Was ist ein Deckbuilding-Game oder ein Deckbuilder? Man baut sich im Grunde genommen im Laufe eines Spiels, also im Spielverlauf, baut man sich ein Kartendeck zusammen. Und wenn man jetzt an Pokerkarten denkt, ich habe ja eben gesagt, es geht um Poker, dann kann es vielleicht sinnvoll sein, alle Herzkarten rauszuschmeißen oder Pikkarten dafür reinzunehmen. Man kann im Laufe des Spiels auch Karten veredeln, die dann gewisse Boni mit sich bringen. So, also man baut sich so ein individuelles Deck. Und mit diesem Deck durchläuft man dann in dem Spiel unterschiedliche Stufen. Die werden ganz im Pokerstil werden die Blinds genannt. Aber es sind letzten Endes Level oder Spielstufen, wenn ihr so wollt. Und ja, man muss dann tatsächlich durch geschicktes Ausspielen eine gewisse Punktzahl erspielen, um weiterzukommen und eben die nächste Stufe zu erreichen. Und ja, wie schon angedeutet, also man kann dieses eigene Kartendeck verändern. Es gibt dann verschiedene Bonuspunkte, Bonusmerkmale, mit denen man die Karten ausstatten kann. Und ganz besonders relevant in dem Spiel sind die Joker. Man kann also eine gewisse Anzahl an Joker-Karten sammeln und vorhalten und die haben dann auch nochmal besonders starke Boni. So. Soweit so verwirrend. Es ist, also es fällt mal wieder so in diese Kategorie easy to learn und hard to master. Also wenn man erstmal so die Grundregeln verstanden hat, was eigentlich wie Punkte gibt und was wie irgendwie multipliziert wird und wie es einem gelingen kann, diese Spielstufe zu schaffen und die nächste zu erreichen, dann kennt man das. Also dann kennt man die Mechanismen relativ schnell, aber man merkt dann irgendwann, umso höher man kommt, umso schwieriger und herausfordernder wird das Ganze. Micha, du siehst noch so ein bisschen verwirrt aus. Dich habe ich verloren oder kannst du es dir so in etwa vorstellen?
Ganz im Gegenteil. Was für Karten sind das dann? Sind das dann tatsächlich Pokerkarten? Kann man sagen, wenn man pokern kann, dann kann man auch Balatro spielen?
Nein, also der Poker-Aufhänger ist eigentlich die Zählweise. Also, dass es ein Pärchen gibt oder ein Drilling gibt oder ein Full House gibt oder ein Flush gibt und solche Dinge. Also, an der Stelle kommt schon Poker zum Einsatz sozusagen und auch die Spielkarten im Normalzustand sind halt klassische Pokerkarten. Ne? Also, es fängt bei einer 2 an und geht halt hoch bis zum Ass. So. Aber man pokert nicht quasi in dem Sinne, dass man jetzt gegen den Computer pokert, sondern man spielt Karten aus, die dann je nach Blatt, also ein Full House zählt halt mehr als ein Pärchen, Punkte mit sich bringen. Und diese Punkte, mit diesen Punkten kann man dann halt eben in die nächsthöhere Stufe kommen. Was mich an diesem Spiel total fasziniert hat, dass das von einer One-Man-Show stammt. Das ist ein kanadischer Entwickler, der alles in diesem Spiel, alles, was man da sieht und erlebt, selber gemacht hat. Also wirklich ein ganz, ganz tolles Pixel-Art-Design. Ja, also Menschen, die mit 8-Bit-Computern aufgewachsen sind, die fühlen sich da gleich zu Hause. Eine wirklich tolle, ausgeklügelte, durchdachte Spielmechanik. Ich bin auch der Meinung, der hat auch die Soundeffekte und die Musik selber gemacht. Das wirkt alles total stimmig. Das wirkt alles aus einem Guss und man hat ich habe zu keinem Zeitpunkt den Eindruck gehabt, das ist jetzt irgendwie unausgewogen oder unfair. Klar, es ist aber auch Glück mit dabei. Aber so alles in allem wirkt das wirklich sehr, sehr gut aufeinander abgestimmt. Und was mich auch total fasziniert hat, ich habe dieses Spiel im Nintendo Store für 13,99 € gekauft. So, und jetzt mal verglichen so mit Vollpreistiteln, also auch wieder an die Nicht-Gamer da draußen, Gamer wissen das natürlich, so ein Vollpreistitel kostet 70-80 €, ne? Oder wenn du besonders greedy bist und Ubisoft heißt oder Electronic Arts, dann machst du auch mal hier schnell eine Platinum Edition für 130 €. Also will nur sagen, es gibt ganz, ganz, es gibt natürlich so AAA-Blockbuster da draußen, die auch ordentlich Geld kosten. Ich habe knappe 14 € für dieses Spiel bezahlt und das hat mich lange, lange Zeit im letzten Jahr richtig, richtig gut unterhalten. Also es war wirklich, ich war angefixt, vielleicht auch ein ganz kleines bisschen süchtig danach, die nächste Stufe zu schaffen.
Super gut. Das klingt für mich nach so einem Spiel mit so einem Suchtfaktor.
Ja, also es gibt auch immer so, es gibt verschiedene Challenges, die man auch annehmen kann, also verschiedene Herausforderungen, die man dann spielen kann. Und das ist wirklich ganz, ganz großartig gelungen. Es ist auch ausgezeichnet worden, also nicht nur ich war der Meinung, dass das wirklich ein totaler Überraschungshit im Jahr 2024 war. Das hat auch bei den Game Awards 2024, die vor nicht allzu langer Zeit verliehen worden sind, in gleich drei Kategorien abgesahnt. Einmal als bestes Indie-Spiel, als bestes Indie-Debütspiel, weil das war tatsächlich das erste Spiel von diesem Entwickler, auch völlig faszinierend. Und bestes Mobile-Spiel. Weil es gibt's nicht nur auf den Konsolen, also PlayStation, Nintendo, es gibt's mittlerweile auch für iPhones und Androids. Also es gibt eigentlich wenig Ausreden, das nicht auszuprobieren.
Wollte ich gerade sagen, das klingt so. Ja, aber ich finde das ja faszinierend, wenn es wirklich so einfache Spielideen gibt. Also da bin ich dann auch immer eher zu haben, als wenn man sich jetzt wirklich wenn es zu kompliziert wird. Ich bin ja eher ein bisschen einfacher gestrickt. Aber das ist dann auch so eine Sache, wo du dann gegen den Computer spielst oder spielst du das gegen andere?
Nee, nur gegen den Computer. Und das ist halt auch der Charme. Du kannst, du kannst wirklich mal so schnell, keine Ahnung, zwischen drei S-Bahn-Stationen kannst du mal so eine Stufe anschmeißen und kannst das auch später dann halt eben weiterspielen. Ja, das tut der Sache überhaupt keinen Abbruch. Und insofern, es ist in dem Sinne kein hektisches Spiel. Und trotzdem ist es ein Spiel, bei dem du wirklich sehr intensiv nachdenken musst, auch sehr taktisch vorgehen musst, also wie du jetzt ausspielst und wie die Punkte sich da zusammen multiplizieren, damit du diese Stufe schaffst. Also es ist schon etwas für die grauen Zellen, definitiv. Und da liegt für mich ganz, ganz viel Reiz drin. Und das hat mich so überrascht und so fasziniert im letzten Jahr, dass ich das unbedingt auf die Top 3 packen musste.
Ja, abgefahren. Ja, du hattest es mir irgendwann im Laufe des Jahres mal erzählt und
hier ist der Reminder.
Bisschen Angst habe ich davor.
Der Friendly Reminder. Man kann es auch weglegen, aber es ist schon ein bisschen addictive, muss ich sagen.
Gibt's denn auch noch mal irgendwie, wirst du animiert dann zu welchen Käufen dann im Game oder so? Oder
gibt's gar nicht.
Ist das wirklich so? Nein,
gibt's gar nicht.
Okay.
Gibt's gar nicht. Also es
dann
gibt
bei der Fortsetzung. Es gibt, hat er Geld liegen lassen, der Kanadier.
Ja, also es ist tatsächlich so, man verdient Spielgeld mit jeder Stufe und es gibt dann zwischen den Stufen auch so einen In-Game-Shop, aber du musst kein echtes Geld ausgeben, sondern es geht wirklich darum, die im Spiel verdienten Münzen irgendwie auszugeben und eben um dein Deck zu verbessern oder einen neuen Joker zu kaufen oder sowas. Das kann man schon machen, aber es gibt keinerlei In-Game-Käufe gegen Echtgeld. Auch wenn das leider Gottes ein ganz fürchterlicher Trend ist, so in der Videospielindustrie, gibt es da gar nicht. Einmal 14 Euro bezahlt und wirklich lange, lange Zeit gut unterhalten dafür.
Ja, cool.
Ja, da war es mal wieder. So, die Lanze für. Sehr Wobei, schön. Björn, du hattest ja letztes Jahr auch. Letztes Jahr hast du Zelda nominiert.
Stimmt, Zelda. Auf Platz 1.
Auf Platz 1 sogar, ja, Tatsache.
Wahnsinn. Ja.
Was hast du denn diesmal auf Platz 3, Björn?
Auf Platz 3. Ja, jetzt kann ich eigentlich schon die Auflösung machen, was das mit dem Thema Empfehlung zu tun hatte. Denn meine Nummer 3 ist eigentlich eine Empfehlung aus diesem Podcast gewesen hier von uns.
Oh.
Genau genommen von Daniel. Genau genommen aus einem Top 3 Jahresrückblick. Und ich habe deswegen auch ein bisschen mit mir gerungen. Nimmst du das? Weil Daniel hat es ja schon mal genommen und wie langweilig. Auf der anderen Seite, wenn ich zu mir ehrlich bin, ich habe damit so viel Zeit in diesem Jahr verbracht, mich so gut unterhalten gefühlt, auf ganz unterschiedlichen Ebenen, dann komme ich gleich nochmal zu. Deswegen ist es nur auf Platz 3, weil das hier schon mal nominiert war, aber meine Nummer 3 ist in diesem Jahr das Hotel Matze.
Ah, okay. Ja, sehr schön.
Also Daniel, du hattest es ja wie gesagt schon mal hier eingebracht und und ich habe dann eine ganze Weile gebraucht, um auf diese Empfehlung von dir zu reagieren. Dann haben wir nochmal irgendwann drüber gesprochen. Und ich bin Ende letzten Jahres erst so richtig eingestiegen, als dass entweder du mir nochmal, glaube ich, den Hinweis geschickt hat, dass Jan Ulrich da ist.
Ja.
Das war so eine grandiose Folge. Und damit bin ich ins Hotel Matze eingestiegen. Und ich habe auch gleich noch ein paar Highlight-Folgen aus diesem Jahr.
Kurz für das will ich hoffen, Björn. Das will ich hoffen, weil sonst müssten wir das ja leider für ungültig erklären.
Nee. Wir können ja laufende Podcasts nehmen mit dem Content aus diesem Jahr.
Einen alten Podcast aus dem Hut zaubern, den du für dich entdeckt hast 2024, wenn es mal so einfach wäre.
Ne, es ist so einfach, weil es ja ein fortlaufendes Ereignis ist. Also, wenn du ein Elf-Freunde-Magazin nimmst, dann gab es das ja Elf-Freunde auch schon lange.
Das Sonderheft war aus dem Jahr, genau, wo ich es vorgestellt habe.
Ja, Micha möchte dich auf eine Folge festnageln.
Ja, eine Einzelfolge mache ich nicht, aber ich habe 4 Folgen rausgenommen. Ich würde aber erstmal gerne kurz erklären, worum es in Hotel Matze überhaupt geht. Das Hotel Matze ist ein Podcast, bei dem Matze Hilscher, nachdem das Hotel Matze benannt ist, der als Interviewer Gäste empfängt und versucht, diese näher kennenzulernen, könnte man sagen. Beruflich, privat. Und damit kommen wir schon zum ersten Genius dieses Podcasts. Und der liegt nämlich in der Fähigkeit von Matze Hilscher, eine Atmosphäre zu gestalten, die, wie es mir scheint, die Menschen dazu einlädt, sehr tief mit ihm einzutauchen in ihr Leben, in ihr Privat- und Berufsleben, in die Art und Weise, wie sie sich die Welt erklären. Und das finde ich sehr faszinierend. Und ich habe den Eindruck, dass er da eine ganz besondere Gabe hat, das zu kreieren. Denn viele dieser Menschen kennt er im Vorfeld auch nicht. Außer einen immer wiederkehrenden Gast, den er hat. Philipp Siefer, mit dem er einen sogenannten Check-in regelmäßig macht. Das sind auch ganz tolle Folgen. Aber den kennt er eben näher. Ja, und damit habe ich auch schon beschrieben, warum ich den Podcast auch so toll finde. Daniel, wahrscheinlich hast du es ähnlich damals auch beschrieben, weil er auf eine ganz besondere Art und Weise einlädt, in das Leben eines Menschen mit einzutauchen.
Ja, absolut.
Es gab wirklich tolle Folgen in diesem Jahr. Ich habe mal...
Machen wir Top 3 Hotel-Matze-Folgen.
Ich mache keine Top 3 Hotel-Matze-Folgen, aber ich will mal ein bisschen die Bandbreite zeigen. Meine Lieblingsfolge in diesem Jahr war die Folge mit H.P. Kerkeling. Also er hatte H.P. Kerkeling zu Gast, der ein neues Buch geschrieben hat und auf eine Art und Weise mit H.P. Kerkeling auf eine Reise gegangen ist. Das waren wirklich...
Ja, das war total cool.
Über 2,5 Stunden oder wie das war, richtig interessante Dinge über H.P.s Leben und so weiter erfahren hat. Ganz, ganz toll. Ganz andere Folge, Florence Gaub, eine Zukunftsforscherin. Leitet so ein Zukunftslabor, könnte man sagen, so ein Think Tank, und hat berichtet über die Arbeit auch. Das heißt also über Zukunftsszenarien militärischer, ökonomischer, weltpolitischer Art und wie sich die Welt verändert. Unfassbar faszinierend. Und auf eine ganz bestimmte Art und Weise auch faszinierend fand ich die Folge mit Olaf Scholz. Wo auch, und deswegen habe ich sie hier mit drin, Matze Hilscher ein Stück gescheitert ist. Er ist nämlich daran gescheitert, zu den Emotionen von Olaf Scholz vorzubringen. Und man sieht richtig, wie er sich daran abarbeitet und versucht, den Menschen zu sehen und die Emotionen und wie fühlt sich das denn an?
Ich glaube, Olaf Scholz scheitert selber daran. Also,
ja, und das ist eine Mischung, genau, es ist eine Mischung aus gemeinsamem Scheitern oder vielleicht auch hoffnungslosem Unterfangen. Einfach nur als 3 Beispiele für einen unglaublich unterhaltsamen, lehrreichen und ja auch berührenden Podcast.
Mhm. Wann war denn die Olaf-Scholz-Folge? Das ist ja nicht ganz unentscheidend im vergangenen Jahr gewesen.
Bevor die Vertrauensfrage klar war, also vor dem Auseinanderbrechen der Koalition, 21. Juli.
Ja, okay. Da war die Welt ja noch in Ordnung.
Halb in Ordnung, aber es ging auch schon viel darum, warum man sich eigentlich seit 2,5 Jahren streitet.
Da war alles super und wunderbar. Aber H.P. Kerkeling war, H.P. Kerkeling war, glaube ich, die letzte Folge tatsächlich, die ich aus Hotel Matze gehört habe. Also mein Backlog ist ein bisschen größer geworden mal wieder. Und wenn ich überlege, was jetzt alles gerade zum Ende des Jahres auch noch kam, ne? Also natürlich Angela Merkel, Felix Lobrecht wollte ich auch noch unbedingt hören. Also da sind schon noch so ein paar dabei, die ich auf meiner Liste habe. Die wird gerade wieder ein bisschen länger, in letzter Zeit nicht wirklich gut dazu gekommen, Podcast zu hören. Aber H.P. Kerkeling hat mich auch total abgeholt. Also er ist ja auch gerade wieder relativ präsent, ne? Dadurch, dass er gerade 60 geworden ist. Und übrigens auch schöne Dokumentationen über ihn in der ARD-Mediathek, ne? Über sein Schaffen und diese ganzen Rollen, in die er da so reingesprungen ist. Und das finde ich aber auch so toll, wie er dann tatsächlich auch so über diese ganze Ahnenforschung gesprochen hat, ne? Mit Matze. Und das ist eine sehr, sehr schöne Folge. Also kann ich super gut nachvollziehen. Aber mit dieser Zukunftsforscherin hast du mich auch gerade neugierig gemacht. Die muss ich mir auch gleich nochmal auf meine Liste draufsetzen.
Was haben denn die Promis, die da hingehen, für ein Interesse? Also Aufhänger ist ja dann manchmal ein neues Buch oder ein neues Projekt, was Sie wahrscheinlich am Anfang vorstellen, aber worum es dann nicht in dem ganzen Gespräch geht.
Ja.
Weil die öffnen sich ja teilweise sehr stark und auch, glaube ich, mehr, als sie es vorhatten.
Ja, ja. Bei manchen wird das sogar explizit, nicht? Also, dass dann mal eine sagt, also ich wusste ja schon, was mich hier erwartet und ich wollte das eigentlich nicht und jetzt sind wir schon wieder da angelangt, ne? Ich glaube, man muss unterscheiden. Es gibt die klassischen Promis, HP Kerkeling, Olaf Scholz, Angela Merkel, die natürlich alle Medienprofis sind. Dann gibt es aber auch viele Gäste, die mir zumindest erstmal unbekannt und ich denke mal auch einer breiteren Öffentlichkeit unbekannt sind, wie zum Beispiel diese Florence Gaub, die ist vielleicht in der Szene bekannt, aber die kennt jetzt man ja nicht allgemein. Und ich glaube, was die wirklichen, also die großen Promis, die von sich aus schon eine Bekanntheit haben, da rein motiviert, kann unterschiedliche Gründe haben, wie bei HP Kerkeling vermute ich zum Beispiel, dass der hat das aktuelle Buch rausgebracht und beginnt ja jetzt wieder ein bisschen was zu machen und dann ist das wahrscheinlich auch eine Form von Promo. Und ich meine, das Hotel Matze ist einer der, glaube ich, reichweitenstärksten Podcasts in Deutschland. Ne? Insofern ist das ja mittlerweile auch automatisch eine Form von Möglichkeit, sich seinen Wählerinnen und Wählern oder seinem Publikum auch nochmal anders zu zeigen.
Das stimmt, aber die Frage ist ja, ob sie dich wirklich unbedingt anders zeigen wollen. Ne? Ich glaube, du kriegst es einfacher, auch wenn es so eine Wohlfühlatmosphäre erzeugt. Und aber wie gesagt, ich glaube, viele ertappen sich dabei, dass sie da wirklich mehr Preis geben, als sie eigentlich vorhatten. Ne? Und dann kann man ja schon fragen, weil es ja auch so ein Muster ist, soweit ich das wahrnehmen kann. Und ich habe nur ganz wenig mal gehört, dass man sich schon fragen kann, ne? ob man damit dann als Promi immer so zufrieden ist im Nachhinein. Als Hörer ist natürlich toll.
Mhm. Ja, also ich habe beim Hören selten den Eindruck, vor allem bei den Promis, dass sie da über die Grenze gezogen werden oder so. Insofern glaube ich nicht, dass sie da was preisgeben, was sie nicht wirklich preisgeben wollen. Das mag vielleicht bei Personen mal anders sein, die da noch nicht so geschult sind drin, aber auch da habe ich nicht das Gefühl, dass das irgendwie unethisch eine Masche ist oder sowas.
Nee, das glaube ich auch nicht. Ne? Aber manchmal kannst du es ja schaffen, ohne dass du dem Host einen Vorwurf machen kannst, weil er eine Art hat, dass natürlich die Leute sich öffnen innerhalb kürzester Zeit, dass man dann eben
doch ein bisschen überrascht ist. Ich habe mir selber auch schon so die Frage gestellt, ne? Mal rein theoretisch, man würde selber zu Matze Hirscher, würde man sowas wollen?
Ja, eben, genau.
Ja, genau. Und weiß ich nicht. Ne?
Ein Gedanke, der mir gerade kommt, inwieweit, und jetzt kommt ein wunderbares deutsches Wort, inwieweit auch der Zeitgeist da eine Rolle spielt. Weil ich schon so den Eindruck habe, dass es heutzutage viel akzeptierter ist, tatsächlich wirklich die Sachen aus seinem Innenleben preiszugeben. Und vielleicht auch öffentlich über Depressionen oder andere mentale Herausforderungen zu sprechen. Also ich glaube, da haben wir in den Medien eine andere Grundstimmung als noch vor, weiß ich nicht, 10 Jahren oder so. Und vielleicht spielt das eine Rolle. Es ist ein Angebot.
Ich weiß, eins, das ich ablehnen muss. Nein, es ist ja, ich glaube, du hast einerseits recht und einerseits liegst du falsch, weil recht hast du eben, dass es akzeptierter ist, über bestimmte Sachen zu reden. Andererseits ist die Gefahr eines Shitstorms natürlich heute viel, viel größer, dass jeder, und die schicken ja auch Pressemitteilungen raus, nehme ich mal an, da wird dann ein Satz aus einem 2-Stunden-Gespräch rausgenommen, was im Kontext völlig harmlos ist. Und dann brauche ich euch ja nicht sagen, wie das dann ausgeschlachtet werden kann. Und da hast du, glaube ich, als Promi eigentlich auch immer schon die Schere im Kopf, weil du das mitdenkst, dass es eben missbraucht werden kann und eben aus dem Kontext gerissen werden kann. Insofern wundert, also ich meine, der Erfolg gibt mir recht, aber ich wundere mich tatsächlich, dass so viele Promis sich da so öffnen.
Ja.
Also offensichtlich hat er genau das, was du gesagt hast, Björn, offensichtlich hat er dann ein Händchen, eine besondere Art, ein Gespür für oder tatsächlich einfach die Gabe, diese Art von Gesprächsatmosphäre zu schaffen.
Ja. Und weißt du, also ich glaube, das kommt aus meiner Sicht auch daher, dass man ihm diese Neugier auch abnimmt. Der ist einfach neugierig und zwar auf eine nicht creepy Art und Weise, sondern auf eine kindlich neugierige Art und Weise, verstehen zu wollen, was bewegt den Menschen, nicht? Wie siehst du die Welt? Aber immer sehr, sehr wertschätzend. Also es ist zumindest das, was bei mir transportiert wird. Und es kommt glaubwürdig rüber.
Mhm. Micha, lässt du Björn das durchgehen?
Ich glaube, wir müssen dich jetzt als Schiedsrichter einschalten, Daniel. Also, weil Ich glaube, dass es ein tolles Format ist. Und ich glaube auch, ist mir gerade eingefallen, ich würde sogar darauf wetten, Daniel, dass du den nicht bei deinen Jahreshighlights hattest, sondern bei deinen Top-Podcasts.
Ja, ich wollte nicht gleich sofort wieder kluscheißern, aber okay. Es war tatsächlich so, es waren die Top-3-Podcasts und es war kein Jahresrückblick, genau.
Okay.
Weil es gab es ja damals auch schon ein paar Jahre und Daniel ist ja da sehr regelkonform. Aber das muss ja nicht für jeden gelten hier im Podcast.
Jetzt mach doch mal regelkonform weiter mit deiner Nummer 3.
Ja, ich muss, ich spuck hier große Töne und jetzt kommt vielleicht auch jetzt, was. Naja, jetzt kommt, ja.
Was heißt vielleicht? Das ist eine völlig legitime Nominierung gewesen, Leute.
Was ist denn daran legitim, dass du für dich Hotel Matze, den es seit zig Jahren gibt,
die Folgen aus dem Jahr 2024, die gab es ja vorher noch nicht.
Die hast du aber nicht nominiert. Du hast den Podcast als sich nominiert.
Die Podcast-Folgen von Hotel Matze aus dem Jahr 2024.
Die Brücke wollte ich ja bauen. So, jetzt habt euch lieb. So.
Wie dem auch sei. Meine Nummer 3 ist ein Format, das es auch schon viele Jahre gibt. so viel kann ich verraten. Nein, ich habe mal tatsächlich auf Nummer 3 habe ich, glaube ich, was, worüber wir viel zu selten sprechen in diesem Podcast. Und zwar habe ich eine TV-Sendung, eine Show. Also klassisches, lineares Fernsehen. Damals wurde es live gesendet. Es ist allerdings ein Format, was es schon länger gibt. Also, meine Nummer 3 ist eine Ausgabe von Wer wird Millionär?
Nee.
Das gibt's noch? Das gibt's noch. Das gibt's mittlerweile seit 25 Jahren. Die haben gerade Jubiläum gefeiert. Herzlichen Glückwunsch nochmal im vergangenen Jahr, also 2024. Und die Folge, auf die ich mich beziehe, die stammen aus einer, die machen ja mittlerweile solche Specials. Also da gab es Anfang 2024, gab es eine 3-Millionen-Woche. Da konnten die Leute nochmal mehr gewinnen als normalerweise. Und mit dem Gewinn, den sie eingestrichen haben, konnten sie ein paar Tage später dann nochmal antreten, um das nochmal zu riskieren und aufs Spiel zu setzen. Aber auch mit der Chance, dass sie fast alles verlieren. Aber das wurde dann so, ja, Günther Jauch, der das ja moderiert hat, dann nochmal so einen Anreiz gegeben, nochmal zu sagen, ich setze mich da nochmal auf den Stuhl. Die Folge, die es mir so angetan hat und deswegen auf meinen Platz 3 geschafft hat, war es ein einziger Kandidat, der da mitgespielt hat. Und zwar war das Philipp Hohenberger, ein 31-jähriger Polizist aus Berlin. Und der hat dort 150.000 Euro gewonnen. Und das fand ich so faszinierend, weil war das ein extrem sympathischer Kandidat. Also es gibt ja so Kandidaten, und ich weiß überhaupt nicht, ob ihr das noch verfolgt. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich jeden Montag irgendwie 2015 RTL einschalte. Aber ich schalte da hin und wieder mal rein und bereue es eigentlich nie, weil es ein Format ist, was oberflächlich vielleicht ein Quiz ist, aber es ist eigentlich eine Personality-Show. Und Günther Jauch ruht mittlerweile so sehr in diesem Format, dass er auch die Grenzen austesten kann, was dieses Format alles verträgt. Und dieses relativ starre Regelwerk mit diesen Gewinnstufen und den Jokern und so, ja, das ist auch da. Aber letztendlich geht es auch um die Interaktion. Und diese Interaktion mit diesem Philipp Hohenberger, die war halt so toll, weil du mitgefiebert hast mit dem und dem jeden Gewinn gegönnt hast, je mehr du über ihn erfahren hast. Und der hatte dann, auch als er bei diesen 150.000 war, der konnte es nicht mehr halten, der hat wirklich angefangen zu heulen. Und man hat dann erst bei der Folge, wo er nochmal auf den Stuhl gekommen ist und wo er wirklich schweren Herzens gesagt hat, ich versuch's nochmal, dann irgendwie erfahren, der kommt aus total armen Verhältnissen in Berlin, irgendwie 7, 8 ältere Geschwister, alleinerziehende Mutter. Und das ging mir wirklich so zu Herzen. Und dass er gesagt hat, mein Leben noch nie Urlaub im Ausland gemacht. Und jetzt kann ich mir das leisten. Also das ist ganz toll. Also hat für mich eben mich total berührt, diese Momente mit dem Kandidaten.
Das ist eine wunderschöne Begründung. Also erstmal finde ich es total toll, dass du noch so viel lineares Fernsehen schaust, Micha, und dadurch ja auch diesen Podcast bereicherst, weil was ich so linear gucke, ist halt irgendwie Tagesschau und irgendwelche Sportereignisse. Und das war's dann meistens. Also manchmal bleibe ich dann irgendwie noch nach der Tagesschau im RBB hängen und gucke mir dann irgendwie eine Doku über das Neukölln der 80er Jahre an. Aber hast du die gesehen?
Total. Nee, aber ich habe letztens hängen geblieben bei Top 30 Imbisse in Kult-Imbisse in Berlin.
Ja, diese Sendung finde ich total geil. Also gerade
das ist cool, fand ich auch spannend.
Ja, und gerade wenn es dann eben um Berlin geht und so eine Zeitreise, ja. bin ich voll dabei. Aber ansonsten ist es bei mir mit linearem Fernsehen dann sehr, sehr überschaubar. Insofern, ich finde es toll, dass du das hier reinbringst und dadurch der Podcast dann doch an Vielfalt gewinnt. Mit der Begründung, klar, also die Begründung ist natürlich toll und es ist tatsächlich bei mir länger her, dass ich wirklich mal Wer wird Millionär gesehen habe. Ich habe das früher auch total gerne geguckt und genauso wie du es gesagt hast, es gibt manchmal Kandidaten, die findet man vielleicht auch ein bisschen ätzend, ein bisschen anstrengend, ein bisschen überheblich, aber gerade wenn es dann solche Sympathieträger sind, die dann auch noch eine sehr, sehr bewegende persönliche Geschichte mit sich bringen, ja, das waren auch immer die Folgen, wo ich dann echt total hängen geblieben bin. Ja. Also insofern von der Begründung her super.
Ja, einen kleinen Widerspruch gab es in der Begründung, zumindest zu dem Intro vorhin, dass wir ja mit diesem Top 3 ja auch immer mal wieder ein bisschen in die Neuzeit kommen, mit unserem Top 3 Jahresrückblick. Damit sind wir jetzt quasi wieder im 20. Jahrhundert gelandet.
Sorry, da bin ich nun wirklich der Falsche, das müsst ihr beiden machen.
Nee, aber klar, schöne Begründung und wie immer gut erzählt, Micha, kann man natürlich sofort gut nachvollziehen und macht Lust darauf, die Folge vielleicht bei RTL Now oder wie es jetzt mittlerweile heißt.
Ja.
Nochmal nachzuschauen. Ich habe selber die Sendung seit, ich würde sagen, mindestens 10 Jahren nicht mehr gesehen, wenn nicht noch mehr. Nicht bewusst abgelehnt oder so, weil ich die fand es auch immer leichtgängig und charmant. Aber ja, also einfach nicht mehr präsent bei mir.
Naja, ich habe natürlich einen ganz kurzen Ausschnitt gerade vor kurzem erst wieder gesehen, weil natürlich in dieser Doku über Harpe Kerkeling natürlich auch gezeigt wird, wie er legendärerweise mal als Horst Schlemmer bei Wer wird Millionär war. Und also kaum zu beschreiben, was da passiert ist. Also wirklich mega witzig und eine ganz eigene Dynamik, würde ich mal sagen, was...
Er hat ja mit Jauch den Stuhl getauscht. Ne?
Ja, ja, genau, von, genau.
Er kann nicht auf dem Stuhl sitzen. Er müsste auf Jauchs Stuhl sitzen und dann hat er ihn dann befragt.
Ja, wie er auch noch sagt, wie er dann auch noch sagt, ja, hier sitze ich besser. Hier bleibe ich,
genau.
Genau, also das aus aktuellem Anlass, aber tatsächlich ansonsten ist es bei mir auch echt lange her.
Ja, es geht, glaube ich, vielen so, die dann wirklich eher auf Stream und On-Demand dann eben die Sachen schauen, die sie wollen. Und aber ich hab's nie bereut, wenn ich da reingeschaltet habe. Und irgendwie ist es auch, und es ist irgendwie auch ein Stellvertretertitel, habe ich ja bei euch gelernt, habe ich bei den Besten gelernt, weil für die vielen tollen Momente, die Günther Jauch mir über diese 25 Jahre beschert hat.
Na, ist es cool, dass du halt dieses Thema TV-Show hier reinbringst, weil das ist etwas, was halt im linearen Fernsehen stattfindet und nicht gestreamt im Regelfall. Ne? Also,
ich bringe nicht nur Schärfe rein.
Die das sowieso, das habe ich auch gemerkt, gleich wieder im neuen Jahr hier, da wird, ne, wenn die Samthandschuhe hier
ausgehen. Kommt mir so vor, als wären wir noch in 2023.
Also wie gesagt, meine Nummer 3.
Scheiße. Du meinst wohl 24. Ja. Nerd. Genau. Es geht weiter, wie es aufgehört hat.
Es geht weiter, wie es aufgehört hat und es geht weiter mit Daniels Nummer 2.
Mit meiner Nummer 2. Meine Nummer 2 der Popkultur-Highlights 2024. Verdanke ich dir, Micha. Und deinem Bruder.
Oh.
Ah, da grinst er.
Ja, ich habe eine Ahnung.
Meine Nummer 2 ist der Hashimitenfürst, nämlich als Live-Bobcast. Fand statt am 24. April 2024 im Berliner Admiralspalast. Und wir haben ja an der einen oder anderen Stelle schon mal, Micha nennt ihn ja immer liebevoll unseren Partner-Podcast, über den Hashimitenfürst, also der Bobcast, abgeleitet von Bob Andrews von den 3 Fragezeichen, weil dieser Podcast ja eben durch Andreas Fröhlich und Kai Schwind geprägt ist. Und dazu gibt es ein Live-Programm. Und dieses Live-Programm, das durfte ich letztes Jahr im April erleben, weil, Micha, ich glaube, du hattest deinen Bruder Max, liebe Grüße an der Stelle, hattest ihm Karten zu Weihnachten geschenkt, vermute ich mal. War es Weihnachten? War es ein anderer?
Zum Geburtstag war es.
Und dein Bruder war eben so nett, mich dann zu fragen und mich mitzunehmen. Und das war eine ganz großartige Idee. Also erstmal
dich mitzunehmen.
Das war eine sehr gute Idee, fand ich. Also ich persönlich fand es super. Und jetzt nicht Danke zu sagen. Also erstmal eins meiner Sprecheridole, kann ich ja gar nicht anders sagen, über Andreas Fröhlich, der eben nicht nur, haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, also nicht nur den Bob Andrews aus den drei Fragezeichen gesprochen hat, sondern auch Edward Norton beispielsweise. Also wirklich eine Stimme, die ich sehr, sehr gerne höre in der Synchronwelt und auch in der Hörbuchwelt. Also insofern eins meiner Sprecheridole live zu erleben, dann auch noch in der zweiten Reihe in der Mitte zu sitzen. Also du hast ja keine Kosten gescheut, was diese tollen Premiumplätze anging. Ich muss auch sagen, ich war im ersten Moment so ein ganz kleines bisschen skeptisch, ob dieser Podcast live gut funktioniert. Also ich kannte andere drei Fragezeichen-Formate. Ich war ja sogar mal in der Waldbühne, als die wirklich die drei da ihr Live-Hörspiel vorgetragen haben, was ganz toll war. Da merkt man einfach schon mal, okay, was die für eine krasse Fanbase haben. Also nicht nur, wie viele Menschen das begeistert. Die Waldbühne will man auch erstmal vollkriegen. Aber bei dem Live-Podcast war ich halt eben so ein bisschen skeptisch, aber völlig zu Unrecht, wie ich dann festgestellt habe. Kai Schwind und Andreas Fröhlich haben, wie man das auch aus dem Podcast kennt, natürlich tolle Details, Hintergründe, allerlei Wissenswertes über die Welt der drei Fragezeichen ausgepackt. Aber das Ganze war dann auch noch so kurzweilig und so unterhaltsam. Und da waren Max und ich uns auch einig, mega lustig. Also wir haben beide wirklich teilweise Tränen gelacht. Wir haben uns die Bäuche gehalten, weil das so unterhaltsam und lustig war. Und das haben wir dann auch in der Pause schon festgestellt und auch am Ende dieses Abends, wie wunderbar unterhaltsam und komisch das Ganze war. Ganz, ganz toll. Micha, und du warst ja, wenn ich mich nicht irre, in Hamburg dann.
Genau. Ich wollte nicht mit euch gehen. Ich habe gesagt, dann gehe ich lieber nach Hamburg und schaue mir die Show da an. Nee, es war sogar ganz, ganz gut, weil wir dadurch vergleichen konnten, wie auch unterschiedliche Überraschungsgäste hatten, ne? Bei euch und bei mir. Mhm. Ja, ganz toll. Nicht umsonst hatte ich ja den Podcast, glaube ich, oder nicht, ich glaube, das war tatsächlich ein Jahreshighlight bei mir, glaube ich, dass ich den Bobcast auf Platz 1 hatte, als ich den in dem Jahr, wo ich gehört habe, der mir ja von dir empfohlen wurde. Also der Kreis schließt sich irgendwie.
Mhm. Schön.
Und ja. Ganz toll. Also Andreas Fröhlich hatte ich ja auch bei meinen Synchronsprechern gehabt.
Ja.
Also auch mein Geschmackszentrum voll getroffen. Und ja, witzig natürlich auch. Gäste waren da. Bei dir war Olli Rohrbeck da in Berlin. Bei mir Heike Dine, also die langjährige Produzentin der Reihe. Und beide hatten ja den Einspieler von Bastian Pastewka, der sich an sein Mitwirken bei den drei Fragezeichen. Und also auch das war schon wieder super witzig, wo du auch merkst, was das für ein im besten Sinne des Wortes wirklich für einen Profi ist, Pastewka dort frei 2 Minuten oder 5 Minuten über total witzige Anekdoten von den Aufnahmen zu sprechen. Total. Also wirklich extrem unterhaltsam.
Also für mich ist Bastian Pastewka auch der hundertprozentige Garant für gute Laune. Und den dann zu sehen, das war toll. Oliver Rohrbeck live zu erleben, war auch ganz, ganz großartig, weil er sichtlich emotional angefasst war, als er vor dem vollen Admiralspalast stand und die Leute wirklich gejubelt haben, geklatscht haben, ausgerastet sind und die drei so abzufeiern. Und da war der wirklich richtig bewegt. Das war toll. Und der hat auch richtig Bock gehabt. Der hat so ein, du hast es ihm so angesehen und wie gesagt, wir waren nah dran. Konntest es ihm ansehen, dass er wirklich ganz, ganz viel Spaß daran hatte. Also Andreas Fröhlich auch, aber Oliver Rohrbeck ist jemand, der einfach noch mal ein bisschen mehr aus sich herausgeht. Und ich finde, Andreas Fröhlich hat so eine durchgehende Professionalität, wenn man ihn so erlebt. Und Oliver Rohrbeck ist so, er wirkt einfach auf mich super authentisch, so manchmal auch so ein bisschen impulsiv mit dem, was er gerade denkt und fühlt. Und das war ganz toll, die so zu sehen in der Konstellation.
Ja, ist schon abgefahren, ne? Wenn man nach all den Jahren noch so viel Enthusiasmus dafür hat.
Ja.
Wir reden ja über Jahrzehnte und auch Jahrzehnte des Erfolges. Und dann noch diesen Enthusiasmus und diesen Spaß für diese auch natürlich irgendwo auch immer alte Rolle ein Stück weit, selbst wenn die weiterentwickelt wurde, zu haben. Ist schön, schön, ja. Kann man gut nachempfinden, dass das cool ist.
Wieder eine Empfehlung, tatsächlich, wer sich für drei Fragezeichen interessiert, sich wirklich dann auch mal den Bobcast, also den Haschimitenfürsten, als Podcast anzuführen. Unseren Partner-Podcast, auch wenn es eine eher dysfunktionale, einseitige Partnerschaft ist. Aber sowas gibt es ja auch manchmal, ne?
Ja. Dysfunktional würde ich noch nicht mal sagen. Einseitig reicht.
Nicht toxisch? Okay, gut. Apropos toxisch, Björn, deine Nummer zwei.
Ja, meine Nummer zwei ist Perlen vor die Säue.
Was uns ist das neue Album?
Ich bin ja mittlerweile hier auf so einer einsamen Insel und weiß nicht, ich erzähle jetzt wieder was.
Wolltest du sagen.
Ich habe eine Inselbegabung und
wo, aber wofür?
Und ihr seid das Meer um mich herum, was rauscht, aber nicht versteht, wie die Insel ist. Oder
no
so
one
ähnlich.
Is an island. No one is an island.
Björn. Also auf meiner Nummer zwei, ich muss es vorlesen, weil ich es nicht ganz auswendig gelernt habe, ist die Sendung Monday Night Football with Peyton and Eli, auch bekannt als der Manning Cast.
Okay.
Ja. Worum handelt es sich? Es handelt sich um eine Live-Übertragung von Montag von den Monday Night Football Spielen in den USA. Und ein ganz besonderes Format, nämlich eine Sendung, bei der die beiden Brüder Peyton Manning und Eli Manning, beides ehemalige Quarterbacks aus der NFL, beide Super Bowl-Gewinner, zusammen Football gucken. So kann man es, glaube ich, auf den Punkt bringen. Sie gucken dieses Monday-Night-Spiel zusammen, sitzen sozusagen auf ihrem Sofa und als Zuschauer bist du eingeladen, mit diesen beiden NFL-Legenden zusammen Football zu gucken und ihnen dabei zuzuhören, wie sie fachsimpeln über das Spiel. Also das ist schon mal so das eine. Sie erzählen natürlich aus ihrer Fachsicht, mit ihrer langjährigen Erfahrung kommentieren sie das. Das ist schon mal sehr geil. Mhm. Das andere ist aber, sie frotzeln auch enorm viel. Miteinander vor allem. Also reißen Witze darüber, was der andere nicht erreicht hat und wie schlecht der eine damals war, zeigen dann auch immer wieder Bilder aus der Kindheit, aus der Jugend oder lustige andere Szenen aus dem Laufe ihrer Karriere. Es ist wirklich eine Atmosphäre von Kumpels oder zwei Brüder eben gucken zusammen ein Footballspiel und du bist jetzt irgendwie als ferner Zuschauer dabei. Nächstes Aspekt, den ich noch erzählen würde zum Verständnis, sie haben Gäste. Früher hatten sie vier Gäste, je Quarter, also je Viertel des Spiels ein Gast. In dieser Saison 2024 gab es eine Neuigkeit. In der ersten Hälfte ist Dauergast Bill Belichick. Bill Belichick ist die Trainerlegende der New England Patriots, der mit den New England Patriots 7-mal den Super Bowl gewonnen hat und der momentan eine Coaching-Pause hat. Und dann haben sie in der zweiten Hälfte noch immer unterschiedliche Gäste. Um mal ein paar zu nennen, die im Laufe der Zeit da waren und vor allem in diesem Jahr, waren dabei LL Cool J, Adam Sandler, Luke and Owen Wilson. Das heißt, sie haben immer Promis dabei. In der Regel hat das was mit den Teams zu tun, die an dem Abend spielen. Oder einem anderen Motto. Und sie haben Footballer dabei als Gäste, die auch in der Regel einen Bezug haben zu einem der Teams, das an dem Abend spielt. Das ist meine Nominierung Nummer zwei. Es ist einfach eine super tolle Unterhaltungsshow, bei der du das Gefühl hast, mit Freunden, die zufälligerweise Millionäre sind und NFL-Legenden, Football guckst und dann lustige andere Gäste sind auch noch dabei.
Also ich hab jetzt eben nebenbei gegoogelt. Also das gibt's ja auch schon seit 2021. Also du nominierst jetzt die 2024er Folgen von diesem Manning Cast. Okay.
Genau.
Okay, gut. Nur dass wir das mal auch nochmal für
was mich mal interessieren würde, ist, warum ist euch das eigentlich mit diesen Regeln so wichtig? Was ist das Schlimmste, was passieren könnte, wenn man das nicht komplett einhält?
Bento, sage ich fast schon. Björn, die Regeln an sich sind gar nicht das Wichtige. Bloß wenn man sich erstmal auf Regeln verständigt hat, dann haben sie eine gewisse Bedeutung für so ein Zusammenleben.
Ja.
Dass ich dir das erklären muss, macht mich schon traurig.
Micha, was ist das Schlimmste, was für dich passieren kann, wenn so eine Regel mal nicht eingehalten wird?
Erleben wir gerade. Aber ich habe hab eine Verständnisfrage. Also tatsächlich, das ist eine Live-Sendung, oder?
Das ist eine Live-Sendung auf ESPN.
Okay. Sehe ich denn das Spiel auch und höre die dann? Also wenn ich das Spiel schauen kann, dann habe ich die Wahl zwischen das Spiel pur zu gucken oder halt dann eben diesen Manning-Cast, wo halt dann die Leute...
Ja, also es läuft so ab, dass das Spiel in seiner normalen klassischen Form auf ESPN 1 übertragen wird und auf ESPN 2 siehst du den Manning-Cast. Dabei läuft der auf dem Screen zu zwei Drittel das Spiel und in einem Drittel sind die beiden als Köpfe beziehungsweise mit ihrem Gast zu sehen.
So ein bisschen wie bei CNN mit irgendwelchen Laufbändern oder sowas, ne, dass man so verschiedene Infoebenen hat.
Okay. Ist das von der Dynamik auch so vergleichbar mit Inside NBA? Also weil ich, bei den Frotzeleien hatte ich jetzt so ein bisschen an Shaquille O'Neal und Charles Barkley beispielsweise gedacht.
Das ist eine ganz andere Sendung, ne, weil die sind ja wirklich nur in der Halbzeit oder vor nach dem Spiel zu sehen und nicht live.
Ja.
Es ist wesentlich mehr geskriptet hier in dieser Sendung. Also bei Inside the NBA ist, glaube ich, kaum geskriptet. Hier ist richtig geskriptet. Und das siehst du auch. Also die Jokes sind geskriptet, die Dinge sind vorbereitet. Okay. Manchmal kommt ein bisschen Spontanität zustande. Aber es ist egal, es ist trotzdem lustig.
Also ich war ein bisschen abgeschreckt, als du gesagt hast, Frotzeleien und dass sie sich gegenseitig dann so runtermachen, weil damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Das finde ich eher unangenehm, wenn Leute so miteinander umgehen, wenn die Aufnahme läuft. Ich schaue ja auch, hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, ich schaue ja immer mehr Football. Ich bin ja noch bei RTL eher, also ich habe da jetzt keinen US-Zugang wie du, aber kann mir das schon gut vorstellen. Waren denn die beiden, also als Spieler sind mir die beiden natürlich ein Begriff, aber hat man da schon während der Spielerkarriere gesagt, okay, die würden auch so ein TV-Format tragen oder kam das eher unerwartet, dass die so ein Talent haben und dass da Leute denen gerne zuschauen oder zuhören?
Ja, also ich glaube, bei Eli Manning, dem jüngeren Bruder, hätte man das wahrscheinlich nicht gedacht. Wobei natürlich auch der ein Medienprofi war, der hat in New York gespielt. Der ältere Bruder Peyton Manning, der ist schon immer ein sehr medienaffiner Typ gewesen, mit viel Werbung, mit viel TV-Sendung. Und es ist auch seine eigene Production Company, die das Ding produziert. Mhm. Und er hat auch in den Jahren davor schon einige Dinge mit sich selbst als Moderator oder so produziert. Zum Beispiel Peyton's Places, wo er dann durch Amerika gereist ist und Orte besucht hat, die historisch für den Football wichtig sind und dann da Leute kennengelernt hat. Also bei dem war das schon sichtbar. Aber die haben eine gute Chemie miteinander, die beiden Brüder. Und letztens war auch der Vater zu Gast, Arch Manning, der ebenfalls Quarterback in der NFL war. Und da kam auch genau das Thema auf, dass dann wieder, da wurde dann auch gefrotzelt, dass dann der Jüngere eben zum Älteren sagte, ja, Peyton hat schon früher die ganze Aufmerksamkeit auf sich gezogen und für mich blieb nichts übrig.
Okay. Ja, ich habe leider keinen Zugang zu American Football, stelle ich immer wieder fest. Also bislang hat es mich noch nie so gepackt, dass ich mich mal hinsetze und das jetzt wirklich intensiver verfolge. Vielleicht bin ich noch nicht in dem Alter, das kann ja auch sein, möglicherweise. Aber klingt erstmal interessant. Also tatsächlich.
Ich versuche ja ein bisschen euren Horizont zu erweitern.
Tust du. Ja, danke. Also mein hast du gerade
erweitert. Vor allen Dingen regeltechnisch.
Ja, das auch. Aber tatsächlich dieses, also dabei das Spiel zu schauen, das in meinem Kopf war das gerade total unterhaltsam und interessant, so wie ich mir das vorgestellt habe. Vielleicht muss ich mich mal drauf einlassen. Bislang war es noch nicht so weit, aber.
Sie hat ja so ein bisschen was von Schläferz. Ich weiß nicht, ob ihr das Format kennt von Kalkofe, der dann so die schlechtesten Filme mit Rütten zusammenschaut
und dann immer wieder
einschaltet. Also auch super, liefen auch neue Folgen, aber ist halt schon 10 Jahre alt, deswegen habe ich es jetzt auch nicht genommen bei meinen Popkultur-Highlights. Aber gut, das bin halt nur ich.
Was nimmst du denn auf der 2?
Ich, Björn, halt dich mal fest, Björn. Bei mir geht's auch um Brüder und es geht auch um US-Sports. Meine Nummer 2 ist eine Doku, beziehungsweise ist eine Doku-Reihe, die aus 4 Teilen besteht und die nennt sich The Wagner Brothers.
Sehr schön.
Bundeswehr ZDF Mediathek.
Ja.
Die Wagner Brothers sind Moritz und Franz Wagner, Brüder aus Berlin und spielen inzwischen beim US-Profi-Club Orlando Magic. Und Franz der Jüngere, wir sind beide so Mitte 20, Franz der Jüngere hat vor ein paar Monaten einen neuen Vertrag unterschrieben, die Gesamtsumme von $220 Millionen. Und damit ist er der meistverdienende deutsche Sportler und auch in der NBA ziemlich weit vorne. Diese Doku hat, ich glaube, 1,5 Jahre mit den beiden verbracht. Die begleitet einerseits den Alltag in Orlando, aber dann auch Road Games, wo sie mitgeflogen sind, waren auch bei der WM dabei, wo Deutschland sensationellerweise Weltmeister geworden ist. Also Deutschland Basketball-Weltmeister ist auch immer noch unvorstellbar, wenn man sich das mal wirklich so vorstellt.
Wahnsinn.
Sind zur alten Uni gefahren nach Michigan und du hast über diese Doku einen total intimen Zugang zu den beiden gefunden. Und die Doku, ich glaube, du erfährst sehr viel über die Psyche von Spitzensportlern und was diese Komponente Ehrgeiz und Drive ausmacht und dazu führt, dass Leute, die vielleicht genauso oder vielleicht sogar noch talentierter waren, es nicht schaffen bis ganz nach oben. Und was mich besonders fasziniert hat an der Doku, war insbesondere Moritz Wagner, also der Ältere, der internationale Spitzenklasse, in meiner NBA, da spielen die besten Spieler der Welt. Franz wird für talentierter gehalten, hat wahrscheinlich auch die besseren, und Moritz wäre wahrscheinlich auch der Erste, der das zugibt. Ja. Wie offen Moritz über seine Rolle als Basketballer, als sehr privilegierter Mensch spricht, wie der auch über Zweifel spricht, wie er über seine Rolle im Club spricht, dass er auch manchmal den Namen hat von wegen, kriege ich jetzt hier eigentlich nur einen gut dotierten Vertrag, weil ich irgendwie Babysitter bin? Die beiden wohnen zusammen, sind die besten Kumpels, man glaubt es den beiden auch. Und die haben mal ausgerechnet, die waren im letzten Jahr, waren sie, glaube ich, von 365 Tagen waren sie nur 4 Tage getrennt. Sonst haben die sich ständig gesehen. Also bei WM, Auswärtsspielen, Heimspielen, die wohnen zusammen. Und wie der Moritz über diese Situation als Sportler spricht, fand ich total beeindruckend. Also bei dem bin ich echt gespannt, was der nach seiner aktiven Karriere macht, weil der sich wirklich hier in dieser Doku auch öffnet. Und damit ist es auch eine tolle Doku, auch für Leute, die jetzt vielleicht keine Basketballfans sind, weil man wirklich was über dieses, ja, über diese, so einen Einblick in diese Psyche hat von einem Brüderpaar und dann, also dass zwei Brüder überhaupt in der NBA spielen, ist halt eigentlich wirklich, wie sie sagen, wie die zwei Sechser im Lotto hintereinander.
Ja, ich habe die auch auf der Bucketlist, die Sendung. Und es ist natürlich ultra faszinierend. Franz ist ja leider gerade verletzt. Ja. Nach einem richtig geilen Run.
Ja,
absolut. Und ich habe mich schon öfter gefragt, ich meine, beide kommen ja von Alba Berlin, sind zusammen groß geworden, dann der eine in Michigan, dann der andere ein bisschen später in Michigan und so NBA. Und dann aber dieses unfassbare Glück zu haben, dass du als Brüder, wenn du dich auch noch so gut verstehst, dann noch in der NBA, wo es ja den Draft gibt, wo du einfach jederzeit irgendwo hingeschoben werden kannst. Nicht wie im Fußball, wo du sagst, ja, ich unterschreibe dann nicht. Zum selben Verein zu kommen, ist wirklich, genau, das sind die Sechser im Lotto. Und ich habe mich schon so oft gefragt, wie scheiße müsste es für die sein, wenn einer da jetzt weggetradet wird und das ist vorbei? Und das kann ja jederzeit passieren, ne? Wird das auch diskutiert in der Sendung?
Das nicht, aber du bist tatsächlich super nah und da muss ich an Jerry Maguire denken. Du bist wirklich bei den Gesprächen mit dem Agenten dran. Wenn Mo gerade auf seinen Vertrag und sitzt da wirklich auf glühenden Kohlen und wartet auf den Anruf und dann ruft sein Agent an und sagt von wegen, die bieten dir für ein Jahr, was weiß ich, 6 Millionen. Und dann kannst du natürlich als Normalsterblicher, der keine 6 Millionen im Jahr verdient, sagen von wegen, das ist nicht genug. Warum ist das nicht genug? Ne? Und die spüren aber auch, dass das pervers klingen muss für Außenstehende. Und trotzdem geht es darum, dass der Club und die Liga halt so und so viel verdienen und du die Wertschätzung haben willst. Und deinen fairen Anteil haben möchtest und so. Die drehen wirklich gerade ein Interview, dann klingelt's. Moritz, das war ein Agent von wegen, ich bin hier gerade in der Doku, ja, aber es ist wichtig. Und dann geht er nach hinten, du hörst aber das Gespräch weiter. Mhm. Ganz tolle Szenen. Also
geil.
Ist cool. Echt, also Björn, ich würde mal sagen, Björn, du wirst es wirklich lieben. Also ja. Für Dani, für dich auch, aber dadurch, dass Björn auch noch so viel Basketball noch verfolgt und so, ist schon echt spannend.
Aber mich hast du auch abgeholt. Also ist gleich notiert worden und wird geschaut.
Ja, Hammer. Also ich habe auch Bock auf die Einblicke während der WM. Wie gesagt, du hast es schon gesagt, Micha, wie unfassbar es ist, dass Deutschland Weltmeister ist. Wir dürfen nie vergessen, die sind nahezu alle, bis auf vielleicht die Amerikaner, mit ihren Top-Teams angereist. Die Amis auch mit keiner schlechten Mannschaft.
Ja, absolut.
Und Franz war ja richtig geil während der WM.
Es ist eigentlich auch ein Traum für Doku-Filmer, was da alles passiert in dieser Doku. Und alleine die WM, wenn sie jetzt nur die WM als Doku-Projekt begleitet hätten, wäre das schon Sechser im Lotto gewesen. Ne? Weil du auch da hast du dann Buzzerbeater, die Millimeter daneben gehen vom Gegner, wo Deutschland raus gewesen wäre. Ja. Verletzung, Franz verletzt sich in dem Spiel, wo du gar nicht weißt, ist das Turnier für ihn vorbei. Also, und dann natürlich dann auch, wenn die in der Kabine sind mit der Kamera und im Bus danach, wie die feiern, wie die auch mit dem Trainer feiern. Also Wahnsinn, wirklich.
Mhm. Ja, geil. Cool, freue ich mich drauf.
Ja.
Und dann kann das schon sein, Daniel, dass wir schon bei deiner Nummer 1 sind?
Wenn ich das jetzt erst in 2025 gucke, darf ich es dann nächstes Jahr im Rückblick nominieren? Wenn ich es jetzt erst für mich entdecke?
Das ist Frage. Wenn es jetzt 2025 erst ausgestrahlt würde, ja.
Okay. Sonst na gut, nicht. Bis dahin ist ja noch ein bisschen hin. Wir kümmern uns jetzt erstmal
noch. Wendet euch einfach an mich, wenn ihr Fragen zu den Regeln habt.
Genau. Regeln@dreipod.de wird immer an Björn geforwardet. Widmen wir uns erstmal noch dem Jahr 2024 und auf dem Platz 1 der Popkultur-Highlights, auf dem ersten Platz meiner Popkultur-Highlights, steht das Konzert von Deichkind in Dresden. Und ich muss dazu sagen, ich bin der absolute Deichkind-Spätzünder. Klar kannte ich die auch vorher schon, kannte die auch in den 2000ern schon. Aber das war, also was bei mir damals irgendwie bei Deichkind immer hängen geblieben ist, so war so Skandal und Remi Demi. Das war irgendwo so die Assoziation zu Deichkind. Und damit habe ich ihnen Unrecht getan, wie ich feststellen musste in Dresden. Ich bin jetzt Fan, ich bin jetzt Deichkind-Fan, also es ist ein offizielles Statement, das kann man jetzt so dastehen lassen. Und was ich da so für mich entdeckt habe, Deichkind ist irgendwie so eine ganz interessante Mischung, so zwischen Fettes Brot und Prodigy, hatte ich irgendwie so den Eindruck. Also du hast auf der einen Seite richtig gute, bisweilen auch bissige und gesellschaftskritische Texte, was ich echt total gut finde. Und das Ganze trifft dann auf elektronische Beats, die auch gerne mal ein bisschen härter ausfallen. Und auf jeden Fall ist es Musik, wo man richtig die Sau rauslassen kann. Also Dresden war eine sehr, sehr schöne, sehr ausgelassene Partystimmung. Das war an den Elbwiesen in Dresden. Da kam natürlich dann auch noch ein ganz, ganz großartiges Ambiente dazu. Das Konzert fand am 20. Juli statt, also wirklich im Hochsommer. Und dann stellt euch eben das Ganze am Rand der Elbe vor mit der, auch wenn es komisch klingt bei Dresden, mit der Skyline, also im Grunde mit der Silhouette von Dresden im Hintergrund. Allein dieses Ambiente und dieser Blick, der war ganz toll. Das Konzert, ja, wie ich schon sagte, also wirklich Musik, wo man die Sau rauslassen kann, wo man gut abtanzen kann, was wirklich einfach Spaß macht. Ich habe wirklich 2 Stunden lang richtig viel Spaß und richtig gute Laune gehabt. Und da das eine Band ist oder eine Kombo ist, die ich vorher gar nicht so gut kannte, dadurch war das einfach nochmal eine sehr große Überraschung für mich. Und es war mal was komplett Neues, weil es war eben mein allererstes Deichkind-Konzert und ich wusste nur so ungefähr, worauf ich mich einlasse. Und ich bin sehr, sehr positiv überrascht worden. Deswegen meine Nummer 1.
Ich hab dir nicht umsonst vor 2 Tagen das Video geschickt.
Ja, genau. Micha, wie ist das bei dir? Kannst du mit denen was anfangen oder?
Sollte man eigentlich meinen, ne? Aber mir ging es da ähnlich wie dir. Also ich bin, glaube ich, noch auf dem Stand, auf dem du vor dem Konzert warst, ne? Also ja. diese Hits, ne? Die kenne ich dann schon. Und ich habe tatsächlich auch mal ein Konzert von denen, fällt mir gerade ein, im Fernsehen gesehen. Mhm. Und das war schon beeindruckend, was die für eine Show bieten. Das ist total. Ja schon. Ja. Dann kannst du ja vielleicht auch noch mal ausführen, was da alles passiert auf der Bühne, neben der Bühne, vor der Bühne. Ich hatte natürlich auch eine Vermutung, weil wir hatten, als du da warst, hast du ja ein bisschen erzählt und hast auch ein Bild geteilt, glaube ich, mit uns beiden. Und das sah ja schon spektakulär aus. Und das sah auch so ein bisschen aus, fast, das war so eine ikonische Szene. Kannst du ja gleich auch noch mal was zu sagen. Mhm. Das sah fast aus wie so ein Gemälde, so auf den Barrikaden. Das war meine Assoziation, so französische Revolution in einem Menschenmeer. Aber kannst du dir vielleicht mal sagen, was da...
Auf dem Fass meinst du?
Ja, Fassboot. Ich weiß nicht genau, was es war, was da zu sehen war.
Es gab, also ich muss jetzt tatsächlich überlegen, weil ich, das sind so zwei Szenen, die definitiv hängen geblieben sind und die, ja, also natürlich jetzt nicht nur in Dresden passieren, sondern die auch Konzept dieses Konzerts sind. Irgendwann verschwinden die von der Bühne, gehen nach rechts runter und dann siehst du da plötzlich ein riesengroßes Holzfass, ein rollendes Holzfass, also das Fass rollt nicht selber, sondern das fährt halt auf Rädern durch die Menschenmenge. Also im Grunde genommen wird dann eine Schneise durch das vorne stehende Publikum gebahnt und dann sitzen die vor diesem Fass. Einer sitzt oben breitbeinig auf diesem Fass und schwenkt eine Fahne. Und vielleicht ist es das, was du meintest, was schon fast wie so ein revolutionäres ja. Gemälde wirkt. Und die andere Geschichte ist halt, dass einer der Jungs dann in einem großen Rettungsboot sich über die Menge heben lässt. Also der Boden ist, glaube ich, ist eher ein Netz, ne? Also da wird jetzt niemand irgendwie abgedeckt von einer Plastikplane, sondern...
Genau, das war das mit dem Rettungsboot, was ich, glaube ich, meinte, ne?
Genau.
Sie tragen dann ihn über die Menge und ja, er hat dann so eine Pose eingenommen.
Sah ganz gut aus. Und da kann man einfach schon erkennen, dass das ist alles ein bisschen verrückt, ein bisschen bisschen anarchistisch und aber unheimlich lustig. Es ist wirklich Gaudi, aber es ist halt eben nicht nur albern und eben nicht nur Skandal und Remi Demi, weil viele Texte sind halt, wie ich schon sagte, gesellschaftskritisch, aber eben nicht nur politisch, sondern es gibt einen Song, den ich sehr gerne mag, der heißt In der Natur und da wird nachher gesungen, ich hänge hier im Wald rum ohne Hafermilch und Heizung. Und auch da steckt halt irgendwo so ein gewissen, so eine gewisse Kritik an dieser Konsumgesellschaft und also einfach da mal reinhören, sich auch den Text durchlesen und vielleicht auch das ein oder andere Album Befehl von ganz unten kann ich sehr empfehlen, da mal reinhören und dann merkt man auch, dass das Deichkind, wie gesagt, einen schönen Biss in den Texten hat. Ich mag das.
Und Bentley wird geweint.
Ja, genau. Ja, so.
Ja, wonderful.
Dann der Björn. Björn hat eine Nummer 1 offen.
Genau, meine Nummer 1. Top 3 Popkultur-Highlights 2024 ist die zweite Staffel der... Nein. Ich habe mir noch ein ganz anderes Intro überlegt. Mann.
Okay.
So. Ich muss vorher was zum Thema Streaming-Portale sagen. Wenn ihr die Wahl hättet, ihr könntet jeden Tag zu McDonald's gehen und ganz viele Burger essen. Mhm. Aber es ist halt das McDonald's-Menü, ihr kennt es ja. Oder ihr könntet einmal die Woche oder einmal im Monat einen richtig geilen, gut gemachten, frisch gegrillten Burger mit einer total einzigartigen Soße auf einem selbstgebackenen Brötchen essen. Was würdet ihr machen?
Scheint mir eine Fangfrage zu sein.
Nein, das ist das.
Ich würde Tor 2. Ich würde auch Tor 2.
Genau. Tor 1 wäre gewesen, ihr guckt Netflix. Ganz, ganz viele Serien, es ist alles an und aus, aber es ist alles nur so, naja. Und Tor 2 ist Apple. Apple hat die besten Serien aus meiner Sicht überhaupt. In der Dichte, an der Spitze, richtig, richtig gute Serien. Und meine Nominierung für 2024 ist die zweite Staffel der Apple-Serie Shrinking. Okay. Kennt ihr das überhaupt? Habt ihr Staffel 1 gesehen? Schon mal davon gehört?
Davon gehört, ja.
Nicht gesehen.
Und auch beim Durchseppen der Mediathek hängen geblieben. Aber ich muss erst For All Mankind zu Ende gucken.
Ja.
Und dann, ja. Hab mein Pile of Shame abgearbeitet. Aber darum geht's jetzt.
Wie weit bist du denn? Aber kurz, ganz kurze Exkurs. Wie weit bist du denn da, Daniel?
Vierte Staffel.
Krass. Reden wir später.
Ja. Genau.
Björn, Shrinking.
Shrinking. Wie gesagt, die zweite Staffel ist vor wenigen Wochen erst erschienen und noch nicht mal komplett ausgestrahlt worden bei Apple. Das heißt, die letzten 2 Folgen, die stehen noch aus. Die kann ich also noch gar nicht beurteilen. Und trotzdem ist es schon meine Nummer 1.
Okay.
Kurz zum Inhalt. Shrinking Staffel 1 begann damit, dass wir einen Psychiater kennenlernen, der heißt Jimmy. Und Jimmy hat seine Frau verloren durch einen Autounfall und ist deswegen in einer tiefen Sinnkrise. Er hat aber eine 17-jährige Tochter, um die er sich eigentlich kümmern muss. Aber aufgrund dessen, dass er selber in so ein tiefes, depressives Loch führt, kann er das nicht mehr erfüllen. Und das bringt uns quasi in diese Serie rein. Und Jimmy ist Therapeut, arbeitet in einer Praxis, wo mehrere Therapeuten sind. Unter anderem hat er den Kollegen und beziehungsweise Chef Paul, gespielt von Harrison Ford. Jimmy, gespielt von Jason Segel. Das heißt, gleichzeitig werden diese Probleme, die er im privaten Bereich hat, auch ein Stück weit in diese Praxis, in sein Berufsleben, schwappen sie rüber. Und irgendwann bekommt er dann von Paul den Hinweis, dass er mal was anders machen soll, dass es nicht so weitergehen kann, weil er seinen Klienten nicht mehr so hilft. Und Jimmy fängt dann an, ethisch nicht ganz korrekte, aber wirksame Dinge in der Behandlung seiner Patienten zu tun. So. Und damit nimmt das Ganze eine Dynamik an. Man muss sagen, weil nur grundsätzlich, es ist eine Komödie, die aber, und das ist das Geniale an Shrinking wieder mal, nicht nur einfach eine platte Komödie ist, sondern wieder wunderbar verbindet Leichtigkeit mit Tiefe, mit Melancholie, mit den schmerzhaften Themen des Lebens. Und das war schon in Staffel 1 so. Und jetzt in Staffel 2 ist das nochmal viel besser geworden. Also ich würde auch sagen, dass die Staffel 2 deutlich besser ist als die erste Staffel. Okay. Was ja auch nicht oft der Fall ist. In der zweiten Staffel geht es also weiter um diesen Konflikt, den er sozusagen mit sich auszutragen hat. Aber auch die anderen Charaktere erhalten jetzt mehr Tiefe und deren Probleme werden stärker noch auf den Tisch gepackt. Beispielsweise gibt es ein schwules Pärchen, die in diesem Freundeskreis eine Rolle spielen und ein Kind adoptieren wollen und Ehekrisen und einen ehemaligen Army-Soldaten, der posttraumatische Erlebnisse hat. Also es werden unterschiedliche, doch schwere Themen aufgegriffen und gleichzeitig in ihrer Schwere ernsthaft behandelt und auf der anderen Seite immer wieder mit komödiantischer Leichtigkeit angegangen. Und das ist eine einzigartige Kombination, die sehr erinnert für mich vom Feeling her an Ted Lasso. Mhm.
Was auch jetzt auch nicht, ja.
Genau, ja. Was auch nicht verwundert.
Mhm. Auch Apple ist.
Genau, denn sie sind auch von Brett Goldstein und Bill Lawrence, die auch schon für Ted Lasso standen, produziert. Und Brett Goldstein.
Ja, ja.
Den wir ja in Ted Lasso schon kennengelernt haben als Roy Kent. Der spielt jetzt in der zweiten Staffel das erste Mal eine kleine Gastrolle. Und das finde ich schon noch einen erwähnenswerten Oberhammer, weil, ich habe euch ja schon erzählt, die Frau vom Protagonisten ist gestorben in einem Autounfall. Sie wurde totgefahren von einem Drunk Driver, von einem unter Alkohol stehenden Menschen. Und diese Person wird jetzt gespielt von Brett Goldstein, die kommt in der zweiten Staffel hinzu und die lernen dann auch einander kennen und das finde ich auch nochmal so ein besonderes Highlight, wenn sich der krass. Produzent diese Rolle gönnt, die einen totalen Kontrast auch zu dem Roy Kent ist. Also man sieht auch nochmal seine schauspielerischen Fähigkeiten aus einem ganz anderen Blickwinkel, finde ich.
Interessant. So, nur eine Anmerkung oder Korrektur, wenn du so willst. Er spielt natürlich nicht Roy Kent, sondern Roy fucking Kent.
Ja, stimmt.
Fuck yeah. Cool, du, es ist total witzig, dass du Shrinking nimmst. Ich habe es nie gesehen, habe natürlich davon gehört, habe aber letzte Woche, also praktisch Weihnachten, mit jemandem drüber gesprochen, der meinte von wegen, hast du eigentlich Shrinking gesehen? Er hatte das auch nicht gesehen, meinte aber, er ist kurz davor, sich das anzuschauen. Und ich meinte, das ist so eine Serie, da habe ich zum Start drüber gelesen, aber ich habe nie jemanden drüber reden hören. Es hat mir nie jemand irgendwie gesagt, ich schaue das und bin total gehuckt oder sowas. Insofern ist das jetzt auch tatsächlich eine Premiere. Aber ich kann mir das schon vorstellen, dass das dass das super schwer ist, diese Balance hinzubekommen. Aber gerade bei diesem Ted Lasso-Background kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass das funktioniert, auch in der Serie. Mhm. Sag mal, wie lang sind die Folgen? Weißt du das aus dem Kopf?
Ist nochmal wieder auch so ein Bonus. Die sind ungefähr 35 Minuten lang, was einfach eine herrliche Länge ist, finde ich.
Mhm. Finde ich auch. Und nochmal ganz kurz zu Ted Lasso, die haben das ja so durch die Hintertür, bin ich ja kein Fan von. Ne? Die fangen als Halbstünde an und werden dann doch immer länger.
Ja.
Mhm. Kein Fan von.
Ich sag's noch. Stimmt. Aber das, also die ganzen Hintergründe jetzt mit Produzenten und dergleichen, das war mir überhaupt nicht bewusst. Also ich wusste nur sehr oberflächlich etwas über die Serie. Ja, kann ich gleich wieder was auf die Liste packen. Also, weil so wie du es auch beschrieben hast, könnte ich mir auch total gut vorstellen, dass mir das gefällt. Und Ted Lasso, ja, da hast du ja auch recht gehabt, habe ich ja auch geschaut. Insofern, ja, bin ich sehr gespannt auf Shrinking. Gucke ich mir auch gerne an.
Ich habe auch ein bisschen so, das ist ja das Schlimme, diese inneren Stimmen, ne? Und eine innere Stimme hat immer, es ist der sozusagen der internalisierte Micha.
Ah, okay.
Das kann ja nur was Gutes sein.
Du hast einen Micha im inneren Team.
Ich habe einen Micha im inneren Team und der hat gesagt, das könnte so eine moderne Sitcom sein. Und dann habe ich in meinem inneren Team mit meinem inneren Micha einen Dialog geführt und gesagt, ja, wahrscheinlich wäre das vor 20 Jahren auch noch mit Lachern unterlegt worden. Also insofern, Micha, ich glaube, es könnte dir gut gefallen.
Das war jetzt ein vergiftetes Lob, glaube ich, ne? Weil mit Lachern unterlegt, das ist ja auch ein Missverständnis.
Nein, wenn ich immer wieder ein bisschen was Ausgleichendes einbringen darf, Björn wollte ja eigentlich nur zum Ausdruck bringen, dass du ja dich schon das eine oder andere Mal als Fan von Sitcoms geoutet hast.
Ne? Und das warum muss sagt ja, er das denn nicht so?
Das kann ich doch nicht.
Mir fällt gerade ein, als Björn von seinem inneren Micha gesprochen hat, ein Bild, was ich sehr, sehr schwer aus meinem Kopf bekommen habe. Ich würde ja gerne mal Alles steht Kopf in Björns Kopf sehen.
Ja.
Welche Emotionen da am Steuerrad sind und welche Schalter da umgelegt werden.
Ich sehe das in meinem Kopf. Und vor allem, wenn Wut einmal auf den Schalter drückt.
Ja. Ne? Der Rote mit dem brennenden Kopf.
Richtig.
Ja, und Hassknecht.
Ja. Dann bleibt noch deine Nummer eins, Micha.
Meine Nummer eins habe ich im Januar 2024 gesehen. Und das ganze Jahr habe ich gedacht, na, kommt da noch was, was es vom Thron stoßen könnte? Nein, kam nicht. Meine Nummer eins ist auch deshalb so passend für diese Kategorie heute, weil der Begriff Pop im Titel vorkommt. Meine Nummer eins ist eine Doku, für mich die Doku des Jahres, und zwar heißt sie The Greatest Night in Pop. Was war die größte Zeit,
George Michael,
die größte Nacht der Popmusik?
Weiß war George Michael dabei?
Der war ausnahmsweise nicht dabei, aber ich habe noch gar nicht gesagt, welches Jahrzehnt. Also es könnte ja sein, dass es auch gar nicht passen würde. Es ist übrigens eine Doku bei Netflix, die ihr schauen könnt, und das empfehle ich auch jedem, der sich für Musik interessiert. Die größte Nacht der Popmusik, das ist jetzt die Prämisse dieser Doku, war 1985, und zwar nach den Grammy Awards. Und zwar sollte innerhalb von einer Nacht ein Song aufgenommen werden. Und da für diesen Song mehrere Künstler an den Start gingen, war das gar nicht so leicht, das zu organisieren. Denn das Stück, der Song, um den es ging, hieß We Are the World.
Mhm. Ja.
Dabei waren 46 der größten Musikerinnen, Musikern aus dieser Zeit, also wir sprechen von Mitte der 80er, ihr kennt sie alle, Michael Jackson, Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Paul Simon, Bob Dylan. Es ist wirklich absurd, wer alles. Wir haben alle diesen Song schon viel zu oft im Radio gehört.
Ein genialer Song.
Cyndi Lauper, Kenny Rogers.
Beides.
Bruce Springsteen.
Lionel Richie.
Beides ist richtig. Es ist ein genialer Song, aber ich habe ihn trotzdem zu oft im Radio gehört. Geschrieben ja von Lionel Richie und Michael Jackson. Auch darum geht es in der Doku, wie die beiden den Song schreiben. Und was mir nicht bewusst war, und deswegen macht das diese Doku so cool, die haben natürlich Interviews geführt mit den Leuten, die sich noch dran erinnern. Die haben Bruce Springsteen vor die Kamera geholt, Lionel Richie, Huey Lewis, Cyndi Lauper ist, glaube ich, auch dabei. Aber sie haben auch die Aufnahmen aus dem Studio von damals, die ich so überhaupt nicht kannte. Und das ist wirklich so faszinierend, weil ich dachte, auch schon damals, Mitte der 80er, okay, die haben halt wochenlang aufgenommen. Jeder hat den Song einmal gesungen und dann sucht sich Quincy Jones, der Produzent, raus, wer welche Passage am besten gesungen hat. Aber so war es nicht. Sie standen wirklich in einem Raum, jeder hatte ein Mikro vor sich und dann wurde gesagt, du singst den Part, du singst den Part, du singst den Part. Und dann ging's los. Und alles musste innerhalb von einer Nacht im Kasten sein, weil die Leute danach halt wieder in alle Ecken verschwinden. Und die
so wie
halt
in dem berühmten Video, was man sieht, wo sie auch singen.
Mhm. Genau. Und ich dachte, das wäre halt ein Video, was sie irgendwie dann für Promozwecke halt eine halbe Stunde gedreht haben. Aber das waren wirklich die Originalaufnahmen. Mhm. Und diese Geschichten dahinter zu erfahren, also erstmal zu sehen, wie schwierig war es, Mitte der 80er überhaupt diese Superstars an einen Ort zu bringen.
Kenny Rogers.
Kenny Rogers, ohne Handy,
ja,
ohne E-Mail. Das heißt, das war wirklich auch erstmal ein organisatorischer Aufwand. Stevie Wonder hat sich überhaupt nicht zurückgemeldet. Der sollte eigentlich einen Song mitschreiben, hatte dann aber, war nicht erreichbar, kam aber zur Aufnahme, hatte dann die geniale Idee, so spontan, können wir nicht eine Strophe in Swahili singen? Weil alle gucken schon auf die Uhr und sagen, also Stevie, bei aller Liebe, das kriegen wir jetzt nicht hin. Außerdem für die Leute, wo wir Geld sammeln, die verstehen das gar nicht. Also es gibt ganz viele tolle kleine Geschichten dabei, dass wirklich dann diese Anekdote, die man vielleicht mal gehört hatte, dass sie die ganze Zeit so ein Scheppern gehört haben, so ein Klimpern auf den Aufnahmen. Und alle haben sich gefragt, was ist das? Bis sie dann festgestellt haben, das waren die Ohrringe und Armreifen von Cyndi Lauper, die wirklich dann echt reich behangen war, wo sie gesagt haben, okay, kannst du das mal bitte abnehmen? Wir müssen das nochmal aufnehmen. Also ganz viele tolle, tolle Geschichten rund um diesen Song, den man, seitdem ich den, wenn ich den jetzt wieder am Radio höre, immer diese Bilder vor Augen habe.
Hammer. Habe ich voll Bock drauf.
Wir starten jetzt ins neue Jahr und dieser Pile of Shame wird halt wieder größer und das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Es klingt super. Es klingt, also ganz viel von dem du jetzt gerade angerissen hast, war mir auch überhaupt nicht bewusst. Also ich wusste bislang auch relativ wenig über die Umstände, wie dieser Song aufgenommen worden ist, wie das damals war. Und jetzt muss ich unbedingt diese Doku gucken. Klingt super.
Ja, ja, ich auch. Ich liebe diesen Song. Ich liebe den. Ich habe mir den auch noch nicht überhört. Ich finde das eine ganz, ganz tolle Kombination dieser nicht nur besten Gruppen, Sängerinnen und Sänger der 80er, sondern ja teilweise auch Alltimer. Ganz, ganz, ganz toller Song. Und ich habe mega Lust darauf. Für mich ist es wirklich ein total emotionaler Song. Die Idee war von Michael Jackson, oder?
Die Idee ursprünglich, den Song zu machen, war von Harry Belafonte. Und der hat Lionel Richie angerufen und gesagt, wir müssen da was machen. Und der hat dann, glaube ich, Quincy Jones und Michael Jackson ins Boot geholt. Und Lionel Richie und Michael Jackson haben dann den Song geschrieben. Aber es war natürlich ein Jahr nach oder ein halbes Jahr nach Do They Know It's Christmas von Band Aid, also das, die britische Variante. Insofern, was ich auch nicht wusste, dass bevor diese Aufnahmen losgingen, als sie dann in L.A. im Studio waren, war Bob Geldof da. Und hat nochmal so eine Rede gehabt. Auch total beeindruckend zu sehen, wie er dann auch so die Stimmung gesetzt hat, ne? Und den auch mal klar gemacht hat, worum es geht. Und natürlich sind da unheimlich viele verschiedene Persönlichkeiten und natürlich auch Musikstile am Start, dass das auch gar nicht gesagt ist, dass das funktioniert. Du hast Leute von Bob Dylan bis Michael Jackson. Das ist ja schon eine Spannbreite, dass die überhaupt in einem Song singen. Und Bob Dylan war völlig aufgeschmissen. Er wusste gar nicht, wie er das singen soll. So dass dann auch Stevie Wonder eben irgendwie so Bob Dylan imitiert hat. Und also ich will auch gar nicht zu viele Geschichten, wenn ihr wirklich vorhabt, das zu schauen, für jeden Musikinteressierten aus der sich auch für die 80er, das sind, glaube ich, 90 Minuten, ist jetzt nicht vier Teile oder sowas, ist absolut faszinierend.
Ey, wunderbar. Ich danke dir, Micha, und ich danke auch dir, Daniel, wieder für tolle Ideen und Inspirationen. Es ist wirklich.
Ja, Dito. Geil. Dito, ich kann ich nur erwidern, ich habe ganz viel aus dieser Folge heute mitgenommen.
Dafür ist es ja da.
Ja.
Dass wir auch mal erfahren, was die anderen so hören und sich für Notizen machen das ganze Jahr.
Eine Hörereinsendung zum Top 3 haben wir noch dabei.
Wir dabei, genau. Insofern, wir schmoren ja mal so ein bisschen in unserem eigenen Saft und öffnen uns dann manchmal zu Podcast-Aufnahmen. Sonst reden wir ja nicht, es sei denn, ihr geht mal zu zweit auf Konzerte, wie wir jetzt erfahren haben. Aber unser Stammhörer Benny hat uns geschrieben, worüber wir uns sehr gefreut haben. Und zwar hat er gesagt, was bei ihm die Popkultur-Highlights des Jahres waren. Und ich muss da kurz einführen, weil wir drehen es diesmal um. Seine Nummer 1 war Dua Lipa in der Waldbühne zu sehen. Das war ein echtes Erlebnis, wo er auch seine Schwester diesmal dabei hatte, die kein Fan war. Er war ja schon ein bisschen angefixt, hat er uns ja auch schon mal verraten und war wieder völlig begeistert, trotz Regen. Dann Nummer 2 war die Eröffnungsshow der Olympiade in Paris. Mhm. Also ihr habt ja die Bilder gesehen auf der Seine, wo die ganzen Teams vorbeifahren. Céline Dion auf dem Eiffelturm. Mhm. Ja, war wirklich kreativ. Und was seine Nummer 3 ist, hören wir jetzt, und da gibt es tatsächlich auch Bezug zu einer Nominierung, die Daniel kürzlich getan hat. Hören wir mal rein.
Okay. Hallo zusammen, hier ist wieder Benny aus Berlin und ich dachte, ich mache mal mit bei dem Jahresrückblick der 3 Popkultur-Highlights und da nenne ich mal meine 3 persönlichen Popkultur-Highlights. Nummer 3. Ich war alleine in Schweden verreist und hatte gehofft, dass eine Freundin hinterherkommt, aber ihr Flug nach Göteborg wurde kurzfristig storniert und es gab keinerlei Chance, dass sie mich weiter begleitet. Und so war ich dann etwas traurig und alleine in einem sehr niedlichen, super kleinen Häuschen in einem Park. Hab den Fernseher angemacht und mir die Closing Ceremony der Olympischen Spiele angeguckt. Neben so einigen Highlights, die in dieser Veranstaltung stattfanden, schließlich hat sich ja mal wieder Tom Cruise vom Dach heruntergelassen, ist nach Amerika gereist, hat dort die olympischen Ringe an das Hollywood-Sign genagelt, was auch ein absolutes geniales Momentum war mit einem späteren Konzert in Los Angeles, gab es im Zentrum von der Abschlusszeremonie dann ein Konzert, und das ist mein Kulturpop-Highlight Nummer 3 von circa 25 Minuten von der französischen Pop-Elektro-Band Phoenix. Es gab auch eine Zusammenarbeit dort vor Ort mit Nightcall, dem Song von Kavinsky, der vor allem berühmt wurde durch den Film Drive. Auch genial, habe ich noch nie live gehört. So ein Song, der eigentlich schwer live zu machen ist, aber hier hat es wunderbar funktioniert. Ein geniale Zusammenstellung ging los mit Listomania und endete mit dem Knaller 1901. Und danach, muss ich sagen, war ich wieder happy. Und was will man mehr im Leben, als dass es ein Konzert schafft innerhalb einer Olympischen Spiele Abschlussveranstaltung.
Ja, sehr schön. Ja,
vielen Dank, Benni. Ja, vielen Dank. Auch schön erzählt.
Ja. Ja, finde ich auch. Apropos Konzerte. Ich habe ja auch noch Feedback ausgegraben. Apropos Konzerte.
Okay. Ja,
jetzt reisen wir mal gedanklich ganz weit zurück. Weil ihr wisst ja, unser Hardcore-Hörer Micha, der hat ja mal auch Der hat ja mal ganz vorne angefangen. Der hat ja mal im Urschleim von Dreipott gewühlt, könnte
Legend,
man sagen.
Legend.
Und legendärerweise hat er natürlich auch ein Feedback zur Folge Nummer 6 zu den Top 3 verpassten Konzerten.
Da würde ich sagen, auf die 3 nominiere ich Woodstock. Ich bin zwar da erst 2 Jahre alt gewesen, aber einfach die Atmosphäre muss gigantisch gewesen sein. Und die hätte ich gerne mal live erlebt. Also es ist bestimmt... Das war mit Sicherheit ganz anders wie Wacken oder Love Parade oder weiß ich nicht. Also wäre gerne dabei gewesen. Auf der 2 ist ein Konzert, da wäre ich sogar fast gewesen. Ja, und irgendwann kam dazwischen, dass wir die Reise abgesagt haben. Haben die Karten noch ganz schnell glücklicherweise verkaufen können. Damals noch in der zweiten Hand. Und zwar geht es um Michael Jackson in Bukarest. Und nachdem ich dein Konzert auf Video irgendwann gesehen habe, habe ich mich natürlich doppelt geärgert, weil die Show, die er da abgegeben hat, war schon genial. Ich glaube, die Atmosphäre da war auch recht gut. Also hätte ich gerne gesehen. Okay. So, und die Nummer 1 bei mir ist ein Konzert, von dem ich leider gar nichts erstmal so wusste. Wobei, wenn ich es gewusst hätte, weiß ich nicht, ob ich hingefahren wäre. Aber im Nachgang sehr ärgerlich. Ich habe es dann auch auf Video gesehen. Und zwar Jean-Michel Jarre in Paris. Was der da gemacht hat, das ist einfach gigantisch. Also er hat ja da ganze Häuser mit Leintücher abgehangen. Also Hochhäuser. Um sie dann als Leinwand zu benutzen. Und hat da also, naja, so halt Untermalungen, kleine Filmchen und so projiziert. Ja, der ganze Champs-Élysées war... voll mit Zuschauern, überall waren Monitore verteilt, damit die was sehen können. Wie viele Leute er da hatte für die Live-Performance, war schon gigantisch. Er hat dann einen riesen Kinderchor gehabt, dann hat er da so einen orientalischen Musikchor gehabt. Und oh, also ich fand es wirklich, wenn man es sieht, kann man nachvollziehen, es muss genial gewesen sein. Leider nicht miterlebt. Gut, das ist die Nummer 1.
Ja, auch mal ein ganz interessanter Beitrag. Jean-Michel Jarre, über den haben wir, glaube ich, noch nie gesprochen in 53 Folgen Dreipott. Auch mal eine sehr, sehr interessante Facette. Inwieweit man jetzt Woodstock als Konzert gelten lassen sollte, das kann man, ja.
Ich muss ja gerade so lachen, als er Woodstock erwähnt hat, weil ich gerade ein Buch lese. Ich kriege jetzt den Titel aus dem Stegreif nicht ganz hin, aber es ist so ein Handbuch für Zeitreisende. Ja. Wo gesagt wird, also die Prämisse ist, es ist so ein Sachbuch, aber die Prämisse ist, dass du dieses Buch in die Hand bekommst und hast so eine Reiseagentur, die Zeitreisen organisiert, zu bestimmten historischen Momenten, und ein Kapitel handelt von Woodstock, und da wird dann genau beschrieben, was du machen sollst, in welchem Moment, wo du auf Klo gehen sollst, wann welcher Act läuft, wann du dir was zu essen holen kannst, dass es überhaupt teilweise gar kein Essen mehr gab. Dann wurde irgendwie ja, da kam ja auch die Nationalgarde oder sowas und hat dann da Essen abgeworfen und so. Das wird total so im Stile eines Reiseführers für ein bereits geschehenes Ereignis beschrieben. Also total interessant.
Witzige Idee, ja. Ja, also danke auch an dich, Micha, mal wieder. Und insofern, auch wir haben gerade eine kleine Zeitreise gemacht in die Anfänge dieses Podcasts mit der Folge Nummer 6.
Und selbst als Folge 6 rauskam, lief, glaube ich, Hotel Matze schon ein paar Jahre. Aber das nur am Rande.
Also Micha, ich meine jetzt den anderen Micha, ja, der uns gerade so netterweise seine Top 3 erzählt hat. Ich verstehe den Pain mit dem verpassten Michael Jackson-Konzert wirklich ganz besonders. Ich hatte ja damals unter anderem auch Queen nominiert. Und in diesem Sommer war ich auf einer Grillparty bei einem Fußballspiel und traf auf ein Pärchen dort, die ein bisschen älter sind als ich, ey, und die absolute Queen-Fans sind. Und dann kamen wir so ins Gespräch und dann erzählten sie mir von den Queen-Konzerten, die sie damals erlebt haben. Und die haben auch ganz viel Fan-Memorabilia bei sich und so. Ja, da wurde ich echt neidisch. Also wenn man die Gelegenheit hatte, das beim Shop zu packen und das dann verpasste, das ist dann besonders ärgerlich. Sowas kenne ich leider auch.
Glaubst du nicht, dass es in deiner Erinnerung oder deiner Vorstellung besser ist, als es in der Realität gewesen sein könnte? Das stelle ich mir ganz oft bei Konzerten die Frage. Also ich fand die Kategorie total spannend, die wir damals gemacht haben. Aber bei mir ist es, glaube ich, so eine Gefahr, dass ich bestimmte Sachen glorifiziere, die geschehen sind, wo ich weiß, das kann auch nicht mehr irgendwie verändert oder geschmälert werden.
Das ist natürlich immer ganz schwierig zu beurteilen. Ich meine, von dem Queen-Konzert, was ich damals nominiert hatte in Wembley, da gibt es ja Aufnahmen. Also man hat schon den Eindruck, dass die Atmosphäre gigantisch war. Aber wie hättest du es erlebt an dem Tag? Nicht? Wo hättest du gestanden? Du
musst auf Klo und kommst nie raus. Und
sowas, du bist ganz hinten da auf dem Oberrang oder so, ne? Und siehst mit dem Fernglas irgendwen da vorne. Und ob es Freddie Mercury ist, weiß nicht. Das ist natürlich immer so eine Sache. Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass es ein paar Konzerte gab, wo ich dachte, zu dem oder zu der oder zu denen musst du unbedingt mal hin. Und ich fand es enttäuschend.
Ja. Ich glaube, es ist auch immer noch mal ein Unterschied, ob man jetzt ganz weit zurückgeht und solche Konzerte wählt, die Legendenstatus haben. Na, also wir haben ja in der Folge tatsächlich über das Queen-Konzert gesprochen. Wir haben über Bob Marley, glaube ich, gesprochen, Björn. Ja. Ne? Bob Marley in der Waldbühne. Und ich für meinen Teil erinnere mich daran, dass ich ja Jamiroquai in Paris 2018 oder 17 oder 18 nominiert habe. Und da bin ich mir ganz, 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 ganz sicher, dass das wirklich ein verpasstes Konzert war. Bei einer Band, die ich schon mal live gesehen habe, bei diesem Konzertfilm in Paris hatte ich den Eindruck, die sind so auf den Punkt und ich liebe es von der ersten bis zur letzten Minute. Da halte ich die Gefahr, enttäuscht zu werden, für äußerst überschaubar und gering. Ne, bei Sachen, die sehr lange zurückliegen, die vielleicht auch gar nicht mehr so in die eigene Zeit fallen, die dann auch so einen Legendenstatus haben, da könnte es sein. Aber ich glaube, beides kann man irgendwie sich vorstellen.
Ja, dann, ja, wie gesagt, vielen Dank nochmal fürs Feedback. Und dann würde ich sagen, sind wir jetzt an dem Teil der Show, den ich vorhin schon angeteasert habe. Denn es gibt also ein neues Jahr und neue Regeln. Also nicht, dass Björn irgendwie ein neues Jahr bräuchte, um neue Regeln zu machen, aber jetzt ist es mal offiziell. Björn, willst du uns verraten, was wir vorhaben?
Genau. Bisher lief es ja immer so ab, dass wir das Thema einer Folge gemeinsam besprochen haben und dann festgelegt haben. Mal mehr oder weniger lang im Voraus, aber der Gedanke war immer, lass uns einigen, dass wir auch alle der Meinung sind, dass damit können wir was anfangen, da finden wir was für, da haben wir Lust drauf. Das eigentlich ist ja dieses, da haben wir Lust drauf, immer so unser größter Maßstab gewesen. Und jetzt werden wir ab der nächsten Folge einen neuen Weg beschreiten. Jetzt wird immer einer von uns das Thema der nächsten Folge nominieren und am Ende einer Folge, so wie ich es hier gleich tun werde, kundtun und dann werden die anderen beiden es das erste Mal erfahren.
Und dann wird das so umgesetzt.
Und dann wird das so umgesetzt. Das heißt, die Verantwortung. Da muss jeder in zu sich selbst schauen. Welchen Maßstab lege ich da an? Geht es mir nur um mich und die Lust auf mein nächstes Thema? Ist mir völlig egal, dass wir gerade dreimal über Musik gesprochen haben. Ich will beim nächsten Mal trotzdem eine Musikfolge haben. All das kann ich mir bei euch gut vorstellen. Wie ihr gleich sehen werdet, werde ich anders loslegen.
Björn, ganz kurz. Also bevor du dein Thema jetzt uns bekannt gibst und wir erfahren, was du dir ausgesucht hast. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht auch falsch rüberkam bei dir. Die letzten anderthalb Stunden, dass es vielleicht ein bisschen kritisch gegenüber war. Ich will nur wissen, du bist okay, so wie du bist.
Micha, du kommst um die Top 3 Computerspiele nicht mehr drumherum.
Mach doch, was du willst.
Ist das deine Wahl?
Nein.
Na dann hau raus. Was machen wir beim nächsten Mal, Björn?
Ihr müsst erstmal ein kleines Rätsel lösen. Okay. Und zwar müsst ihr herausfinden, was diese drei Zitate gemeinsam haben.
Ich möchte ein Spiel spielen.
Erstens, Hamburger, der Grundstein eines jeden nahrhaften Frühstücks. Zweitens, my ass may be dumb, but I ain't no dumbass. Drittens, ich bin schneller wieder da, als du Blaubeerpfannkuchen sagen kannst. Blaubeerpfannkuchen.
Das letzte ist Pulp Fiction. Es ist alles
Pulp Fiction. Zwei sind Pulp Fiction.
Der erste und dritte.
Eins ist Jackie Brown.
Oh, okay. Tarantino. Top 3 yes. Tarantino-Filme.
Nein.
Fast.
Charaktere. Also, ich habe es letztens schon gesagt, genau. Die nächste Folge werden die Top 3 Charaktere von Quentin Tarantino-Filmen sein.
Okay. Gut. Schöne Auswahl.
Aha. Ja, ich habe gedacht, wir können mal wieder was zum Thema Film machen. Ja. Wir hatten noch nie eine Kategorie, bei der es um Charaktere ging.
Ja, das
und Quentin Tarantino bietet...
Außer Disney-Charaktere.
Okay, schneid den Scheiß wieder raus, was weiß ich, da war ich nicht dabei.
Außer Lieblingscharaktere in Serien. Aber sonst
wie soll ich das anschlussfähig rausschneiden? Ne? So, das bleibt drin.
Bösewichte.
So, es bleibt alles so, wie es ist.
Was haben die Römer jemals für uns getan?
Genau.
Geht es euch damit auf den ersten Eindruck okay?
Ich finde es sehr, sehr okay. Daniel weiß es auch, er kann es bloß nicht so zeigen.
Ich muss da drüber nachdenken. Ja, also spontan. Also Film geht auch immer. Tarantino-Filme habe ich genügend gesehen. Ja, doch, machen wir.
Willst du mal eine Voraussage machen, wie viele Überschneidungen es geben könnte zwischen uns dreien?
Also bietet natürlich Überschneidungspotenzial.
Ja. Weil jemand, der nur 10 Filme gemacht hat.
Oder 10 Filme, in denen aber in einigen Filmen 10 nominierungswerte Charaktere sind.
Das stimmt, Adonis, hast du recht.
Ich könnte mir schon vorstellen, dass es ein, zwei Überschneidungen geben kann. Aber muss auch nicht. Wenn man mal ein bisschen tiefer drüber nachdenkt und hinter die vielleicht offensichtlichen ersten, sehr bekannten Charaktere guckt.
So, genau. Ja.
So oder so ist es eine tolle Gelegenheit, um mal ausführlicher über Tarantino-Filme zu sprechen.
Ja. Und nichts anderes wollte ich doch machen.
Sehr gut.
Ja, dann haben wir was zu tun. Wir haben Hausaufgaben. Mhm. Das Jahr geht ja gut los. Quentin Tarantino, 9 Filme gibt's. Jeder Film mit 50 Charakteren. Was sind denn eure Lieblings-Quentin Tarantino-Charaktere? Können ja auch Figuren sein, die von ihm gespielt werden. Er kommt ja auch in dem einen oder anderen Film vor. Und wenn ihr das habt, wenn ihr für euch mal gedacht habt, oh ja, diese eine Figur, die war's, dann schreibt uns das einfach an meldung@dreipod.de. Und wenn ihr das rechtzeitig zu uns schickt, dann tragen wir das gerne vor. Am liebsten natürlich als Audio-File, weil dann könnt ihr euch mal hier hören.
Und was gäbe es Schöneres, als sich mal bei Dreipod zu hören?
Unbedingt.
Ja.
Dann würde ich sagen, haben wir alles im Daniel, du bist zu schnell für mich.
Entschuldigung.
Wie findest du das, wenn man...
Nein, sag nochmal. Jetzt sag nochmal.
Danke.
Tschüss.
Danke, Daniel.
Tschüss. Super.
Danke.
Tschüss.
Super.
Okay. Tschüss. Super.